Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Podcast der Welt. Jetzt kann ich es endlich sagen. Guten Morgen, Micha.
Morgen.
Bei mir ist der Micha und wir reden heute über PlayStation VR. Dazu haben wir uns eine Gästin eingeladen. Das ist die gute Mirte. Guten Morgen.
Morgen.
Und weil wir hier relativ viele neue Hörer in letzter Zeit dazu bekommen haben, nochmal kurz ein herzliches Hallo. Ihr hört Insert Moin, das wisst ihr wahrscheinlich schon, weil ihr die Folge runtergeladen habt. Ich würde ganz gern kurz zur Erklärung nochmal, falls ihr uns noch nicht kennt, wir senden jeden Tag, von Montag bis Freitag behandeln wir immer monothematisch ein Spiel, ein Thema oder haben einen Gast und ein Interviewthema. Und am Wochenende haben wir jetzt neuerdings zwei neue Formate. Eins gibt schon ein bisschen länger, das ist der Sonntag, da haben wir den Le Brunch. Da reden wir über ein Metathema. Das kann alles Mögliche sein, das kann vielleicht mal eine Spielemesse sein, vielleicht sind wir irgendwo unterwegs oder wir reden über Metathemen wie zum Beispiel Sexualität in Virtual Reality und so weiter und so fort. Und am Samstag, unser relativ neues Format, ist das News-Format. Da behandeln wir zwei, drei News-Themen der Woche. Wir gucken uns aktuelle Themen an, was ist passiert. Dabei wollen wir aber nicht besprechen, welche neuen Trailer oder welche neuen Screenshots oder welche Spielverschiebungen passiert sind, sondern wir schauen, dass wir zwei, drei News der Woche rauspicken und einordnen und darüber diskutieren. Diese Wochenendfolgen gibt's für unsere Patreon-Supporter. Auf unserer Seite patreon.com/insertmoin gibt es alle weiteren Informationen, wie man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Und die Folgen Montag bis Freitag sind weiterhin kostenlos. So.
Hattest du jetzt einen Notizzettel dafür, oder?
Nein, habe ich voll Freestyle hier rausgespuckt.
Geil.
Rausgespittet wie so ein Rapper. So, jetzt zum Thema. Wir wollen heute reden über die PlayStation VR. Wir wurden natürlich auch schon viel gefragt, so wann redet ihr endlich über PlayStation VR? Micha und ich, wir waren auch schon sehr hippelig. Wir haben das Gerät auf verschiedenen Events ja auch schon vorab ausprobieren können. Und wer den Podcast schon eine Weile begleitet, weiß auch, dass ich total begeistert bin von Virtual Reality. Und PlayStation ist jetzt in den Massenmarkt eingetreten und hat am 13. Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, gell, die PlayStation VR jetzt final veröffentlicht. Micha, wir wollen jetzt darüber reden. Wir hatten jetzt beide, oder Mirte, du ja auch, wir hatten alle drei Gelegenheit, die PlayStation VR ausgiebig zu spielen und zu testen und wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie die Hardware und wie dieses Erlebnis so ist. Über die einzelnen Spiele, die werden wir vielleicht ab und zu mal vielleicht ein bisschen anschneiden, aber wir haben gesagt, wir reden heute jetzt wirklich über die Hardware und über das Erlebnis PlayStation VR an sich. Und die einzelnen Spiele, die behandeln wir dann auch nochmal gesondert, wenn sie das denn, wenn man darüber so viel sagen kann, dann gibt's dazu einzelne Folgen. Mhm. Zum Beispiel Rush of Blood werden wir direkt morgen besprechen. Batman Arkham VR haben wir schon besprochen. Kleinere Spiele oder kleinere gimmickhafte Spiele, die keine ganze Folge füllen, die werden wir vielleicht heute auch ansprechen. Nur so kurz zur Orientierung.
Genau, oder wir bündeln vielleicht auch so bestimmte Themen so zusammen, also vielleicht ein Cast über abstrakte Musikspiele oder so, wobei wir Vampire jetzt gestern hatten, das machen wir je nachdem. Also manche Spiele bringen es halt auch nicht voll, so, weiß nicht, da redet man dann 10 Minuten drüber und fertig, aber deswegen teilen wir das ein bisschen auf. Aber über die wichtigen Sachen reden wir auf jeden Fall auch separat, also sicherlich auch über so Titel wie Eve oder so, das wird auf jeden Fall noch kommen.
Genau. Ja. Gut. Ja, dann fangen wir doch mal damit an. Lass uns doch mal wirklich mit dem Gerät anfangen, wie sich das einem offenbart. Also ich denke, dass es eine Virtual Reality Brille ist, die man an die PlayStation anschließt. Das können wir, glaube ich, voraussetzen. Das sagt ja allein schon der Name. aber so dieses Erlebnis des Aufbaus, darüber würde ich gerne ein bisschen sprechen, weil es schon anders ist, als wenn man einfach nur einen Controller auspackt und anschließt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man ist erstmal ein bisschen überwältigt, ob der ganzen Kabel und zusätzlichen kleinen Geräte, die da rumschwirren in der Box, oder?
Ja, also ich habe jetzt nicht so den direkten Vergleich mit den anderen Brillen, ne? Also es gibt ja auch, ich habe gehört, dass die Hardware, der Umfang und auch die Komplexität des Setups ein bisschen größer ist. Aber also PlayStation war ja, oder beziehungsweise Sony war natürlich sehr daran interessiert, das so unkompliziert wie möglich zu halten. Du packst es aus, du hast 5 Komponenten und es sieht erstmal nach einer Menge Kabel aus. Du hast irgendwie so eine Hardware-Box, die ist dazu da, um diese zusätzliche Rechenleistung, die dort benötigt wird, dann nochmal extra zu bearbeiten. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine schwarze Schachtel.
Ganz kurz als Einschub, weil wir schon mal korrigiert wurden, das ist keine Hardware-Berechnung, die da stattfindet, sondern nur eine für die Bildberechnung.
Ach so,
also okay. Es ist kein zusätzlicher Grafikchip in der zusätzlichen Box, sondern die ist nur dazu da, die Information, die die PlayStation berechnet, auf die zwei Displays in deinen vor deinen Augen
Okay, na gut, es ist auf jeden Fall irgendein extra Ding, was man braucht. Ja, so, genau. Aber das wird per USB angeschlossen, das kriegt einen eigenen Stromanschluss, da musst du das HDMI-Signal durchschleifen, das heißt also, dass du das Bild aus deiner PlayStation in das Gerät rein und von dem Gerät rein in den Fernseher gehst, so ein bisschen so ähnlich wie bei Catch-Up-Devices, so Elgato oder sowas, so ähnlich funktioniert das. Also es wird einmal durchgeschliffen, das sind schon mal zwei HDMI-Kabel extra, das USB-Kabel muss immer mit der PlayStation verbunden sein. Das brauchst du auch irgendwie, um das Gerät zu... Und wie gesagt, dann gibt's noch ein eigenes Netzteil mit einem eigenen Stromanschluss. Das ist schon mal das eine. Und dann geht von dort aus ein sehr langes Verlängerungskabel, so sagen wir mal drei, vier Meter, ne? Geht dann halt von dort aus weg, dass du das dann zur Couch oder so führen kannst. Und dann ist da am Ende nochmal, ich glaube, es ist ein Extender oder so dran, ein Signalverstärker. Dann kannst du dort nochmal die Brille normal anschließen, weil die Brille hat natürlich auch Kabel und auch denselben Anschluss, aber da ist der Anschluss jetzt nur etwa einen halben Meter dran. So, am Anfang habe ich dieses Verlängerungskabel nicht gefunden in der Tasche. Das war in irgendeinem das war irgendwie in so einem Seitenfach. Ich habe so geflucht. Ich habe gesagt, das soll ja scheiß hier, aber alles gut. Das braucht man. Aber es ist erstmal kompliziert, wenn man es dann nämlich aber einmal aufgebaut hat, wenn diese Extender einmal steht, ist es relativ einfach. Und Sony hat eine sehr gute Anleitung beigelegt und auch die ganzen Kabel durchnummeriert. Also eigentlich... Also selbst wenn man das jetzt zu Weihnachten verschenken sollte, dem Aufbau unterm Christbaum jetzt nicht so, also 10 Minuten Arbeit ist das vielleicht, dann hat man sich da reingefuchst.
Und Mirte, im Vergleich zu anderen Geräten, die ich jetzt namentlich nicht erwähne, ist es auch nicht so, dass man irgendwas vermisst oder so, wenn man es auspackt. Also für das Paket für 399 ist eigentlich alles drin, was man braucht, solange man eine PlayStation hat. Ich meine jetzt explizit den 3DS, wo kein Ladegerät dabei ist. Genau. Weil die Move-Controller, die braucht man ja nicht zwingend. Die sind ja nur optional.
Wobei einige Spiele, die nur... benötigen. Ja, klar, ja. Also da sollte man nicht drauf verzichten. Das würde dann auch das Erlebnis dann doch sehr trüben.
Ja, und vergiss die Kamera nicht.
Die Kamera,
ja, die Kamera, genau.
Sorry, die Kamera ist nicht mit dabei, ne? Die kostet dann nochmal 60 Euro extra.
Die ist auch wichtig, weil die ja überhaupt erst dann die Person inklusive des Visiers dann registrieren kann, sonst funktioniert das natürlich gar nicht.
Ja, sonst nützt die Brille nichts, ne? Also dann hast du, das ist ja wirklich also der.
Dann nehme ich meine Aussage zurück. Dann ist es einfach das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
Ja.
Ich hab ein Testgerät von Sony und da war die Kamera mit drin. Deswegen war ich jetzt gerade irritiert, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Kamera darf man nicht vergessen. Weil, so wie ich das gelesen habe, funktioniert es auch nicht mit der alten PlayStation-Kamera.
Doch. Also die aktuelle? Exakt dieselbe Kamera. Okay. Das habe ich extra ausprobiert. Also ich hatte die alte Kamera von damals zum Launch gekauft.
Du meinst die Move-Kamera?
Richtig, diese Move-Kamera. Diese eckige, also diejenigen, die sie gekauft haben, ihr wisst, was ich meine, ist so eine Längs, sieht aus wie eine große Lakritzstange. und die ist halt, die hat exakt dieselben Hardware-Spezifikationen wie die neue. Das ist nur ein Facelift. Die sieht nur anders aus.
Die ist so ein bisschen rund jetzt.
Die ist jetzt rund.
Hat einen Ladebalken.
Genau, hat einen sehr schicken, halt eine sehr schicke Halterung, lässt sich ein bisschen bequemer einstellen so. Weil für die andere Kamera, die gibt's halt nur als Einzelobjekt so, also da ist kein Standfuß oder so dabei, den müsstest du extra kaufen, habe ich auch damals gemacht. Aber da gibt's keinen Unterschied. Also wer die alte Kamera hat, kann die auch verwenden. Die ist, da ist wirklich null, also das ist einfach nur, jetzt einfach nur angepasst an die PS4A, ans Design, da sind die Symbole halt drauf und so, Schmu, aber das ist jetzt echt nur optisch.
Aber er kennt die dann nicht auch bei schlechteren Lichtverhältnissen die Person besser?
Nee, das also macht keinen
kommt das so vor?
Die Kamera, die wir haben jetzt, ist zum Beispiel die alte. Und die macht genau dasselbe wie die neue. Und da sagen die Leute im Internet, also ich habe auch nachgeguckt, war auch voll unsicher. Ich dachte, muss ich die jetzt anschließen? Aber nein, das ist genau dasselbe. Also das macht wirklich nichts. Die Hardware-Spezifikationen lesen sich auch absolut gleich.
Okay. Also sprich, optional sind lediglich die Move-Controller, wobei Mirta ja schon gesagt hat, manche Spiele setzen das voraus. Es gibt aber manchmal auch alternative Control-Schemes. Also Rush of Blood zum Beispiel, was wir morgen besprechen, steuert man besser mit zwei Move-Controllern. Das ist so ein Rail-Shooter. Man kann aber auch alternativ mit dem Motion-Controls des normalen Gamepads DualShocks spielen. Das geht schon auch.
Ja.
Ist natürlich dann nicht meistens im Sinne der Erfinder, aber zumindest geht's. nochmal kurz so zur Einordnung. Also das Paket kostet 399 Euro. Mit Kamera sind wir bei 360 rum. 360 genau. ist schon eine deutliche Ersparnis im Vergleich zu den VR-Alternativen mit HTC Vive und Oculus Rift. Ich nehme jetzt mal die als wirklich Konkurrenten. Sowas wie ein Gear VR oder so, das weiß mit einem Smartphone. Die sind auch nicht viel billiger, wenn man mal jetzt ein Smartphone von den Anschaffungskosten sieht. Ja, die Brillen kosten natürlich nur irgendwie 10er oder 20 Euro, um das Gerät, um die Brille da rein zu, um das Smartphone da reinzustecken. Aber im Endeffekt sind die ja auch teuer. Aber ich nehme jetzt mal nur die großen Alternativen. Also das HTC Vive kostet um die 900 Euro und die Oculus Rift ohne Touch Controller kostet um die 700. Das heißt, da kommen auch nochmal circa 200 Euro dazu, wenn dann die Touch Controller raus sind. Also, selbst mit PlayStation ist man da in dem Bereich, was die PC-Brillen, nur die Brillen kosten. Und dann brauchst du natürlich noch einen 1000 Euro teuren Rechner. Also von mir aus auch 700, 800, wenn du den Monitor wegrechnest, um diese VR-Erlebnis am PC zu spielen. Ja. Jetzt ist natürlich die PlayStation VR technisch auch deutlich hinter den PC-Alternativen. Also HTC Vive und Oculus Rift haben beide eine höhere Auflösung und sind insgesamt auch, was die Raumerkennung angeht, die Touch-Controller und so, die sind schon wirklich die bessere Hardware. Das braucht man gar nicht, da braucht man gar nicht groß diskutieren. Ich habe alle drei Geräte ausprobiert und man merkt den Unterschied schon sehr deutlich. Aber ich bin trotzdem wirklich baff, was Sony aus diesem Kampfpreis von 400 Euro rausgeholt hat als VR-Erlebnis, oder?
Also ich finde das auch total faszinierend. Ich habe das ja jetzt zum allerersten Mal überhaupt erlebt. Also ich habe keinen Vergleich, wie die anderen VR-Alternativen sind, auch nicht die für die Smartphones. Und als ich dann das erste Mal dann wirklich dieses Gerät auch auf dem Kopf hatte und so einigermaßen scharf sehen konnte, also da muss man sich tatsächlich auch dran gewöhnen, wie man am besten auch so das Visier vorne auf die Nase setzt, beziehungsweise als Brillenträger muss man da noch ein bisschen mehr rumtricksen. Aber das funktioniert, ist genug Platz auch da. Dass natürlich im ersten Moment einem das so ein bisschen anstrengend vorkommt, weil das nicht hundertprozentig scharf ist, das Bild. Aber das ist wirklich erstaunlich. Also meine erste Reaktion war so, also ich habe da diese, sagen wir mal so Minispielsammlung von VR ausprobiert. Also das heißt dieses Unterwasser, wo man auf den Hai trifft. Dann The London Heist und Space Scavenger, das, was da alles in der Sammlung ist. Und meine erste Reaktion war wirklich so, wow! Also ich habe, als ich da dann sozusagen das Bild sich ja auch eingestellt hatte auf die VR-Brille und man sich so umschauen konnte, also es ist schon wirklich fantastisch und kommt natürlich dann wirklich auch auf die Software an, also auf das Spiel.
Da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Genau.
Also da jetzt nur kurz angerissen, bei Rush of Blood fand ich das Bild halt viel schärfer als zum Beispiel bei diesen kürzeren Spielen, die da so sozusagen mehr wie ein Tests eigentlich waren. Und das ist schon echt interessant, also wie dann halt mit der knapp 400 Euro VR-Brille dieses Ergebnis erzielt wird, dass man wirklich auch diese Räumlichkeit hat, dass man das Gefühl hat, man ist in dieser Welt gerade drin. Das ist schon spannend.
Ja, nochmal kurz so zum technischen Aspekt. Sony verwendet in dem Headset jetzt, also in PlayStation VR, ein 5,7 Zoll großes OLED-Panel. Und hat eine Full-HD-Auflösung, aber teilt sich quasi ein Halb-HD, nenne ich es jetzt mal, pro Auge. Das heißt, man hat im Prinzip kein Full-HD so wirklich, sondern man hat 960 auf 1080 in einem Auge und dann das gleiche nochmal auf dem anderen. In guter Software vergisst man das aber schnell wieder, das, was Mirte gerade gesagt hat. Also man hat dieses Display halt wirklich ganz knallhart, wirklich ein paar Zentimeter oder Millimeter vorm Auge. Und deswegen ist es bei VR für mich immer das größte Problem, wenn man dieses Fliegengitter so sieht. Und bei Oculus Rift, die haben eben kein OLED, sondern eine andere Technik. Nicht OLED. Sony hat da RGB-LEDs drin und dadurch schaffen sie es, diesen Fliegengitter-Effekt, also dass man quasi den Schwarzraum zwischen den Pixeln erkennt, ganz stark zu minimieren. Also dieses Fliegengitter sieht man auf der PlayStation VR fast gar nicht. Man hat manchmal, wenn es dunkel wird, also wenn man zum Beispiel jetzt bei Rush of Blood in den Ladescreen drin hängt, dann hat man das Gefühl, okay, jetzt habe ich irgendwie eine gräuliche Gitterwand vor mir.
Ja, stimmt.
Aber es sieht nicht so man hat im Spiel nicht das Gefühl, als sieht man zwischen die Pixel, wenn ihr wisst, was ich meine. Also Wer jetzt schon mal Oculus aufgehabt hat, der weiß ganz genau, man sieht die einzelnen Pixel und eben auch den Space dazwischen. Das wurde jetzt auch von Developer Kit zu Developer Kit immer besser, aber sie haben es noch nicht ganz weggekriegt. Und durch diese RGB-LEDs, was Sony jetzt verbaut hat, finde ich das Gefühl in PlayStation VR sogar fast schöner anzusehen als bei den teuren PC-Varianten.
Das bringt uns ja eigentlich auch schon fast direkt zu der Verarbeitung der Brille und so, ne? Und wie die auch so auf dem Kopf sitzt, weil du jetzt gerade sagst, direkt ein paar Millimeter vor dem Auge. Die Brille, irgendwie vergisst man nach einer Zeit, dass die existiert, finde ich. Weil die ist super leicht. Die ist sehr einfach auf den Kopf zu ziehen, finde ich. Also so am Anfang hat man so ein bisschen Berührungsängste. Wie so ein Fahrradhelm, ja. Ja, wirklich. Am Anfang hat man so Berührungsängste und denkt so, oh, wie geht das? Bestimmt reiße ich mir irgendwas kaputt. Aber es ist super einfach. Also sie haben wirklich eine clevere Lösung mit so einem Knopf hinten gefunden. Das ist, da kannst du so eine Federung lösen. Und dann wird dieser Ring, der um deinen Kopf geht, der wird dann halt lose. Das ist dann wie so eine Feder. Und mit dieser Technik kannst du wirklich sehr, sehr einfach das Ding wie einen Helm draufstülpen. Und das funktioniert ziemlich gut. Das müssen wir dazu sagen. Ich habe eine relativ große Brille, Miat auch. Und ist ein bisschen störend. Da gibt's aber, glaube ich, auch, das ist einfach Pech, wenn man eine Brille hat. Das merkst du schon, dass sie dann aufs Gesicht druckt. Ne? Also das ist bei den anderen Brillen auch nicht anders, die ich getestet habe. Aber du hast es hier auch bei der PSVR auch so, wenn du halt einen großen Brillenrahmen hast, dann tut es nicht weh, aber du merkst diesen Druck auf jeden Fall. Und du siehst dann natürlich auch die Brillenränder. Aber sie passt erstmal grundsätzlich rein. Also wer jetzt etwas kleinere oder so durchschnittliche Brillen hat, der dürfte kein Problem haben. Ich glaube, so Leute mit richtig fetten, dicken Nickelbrillen.
So die Aviator-Brille, die ja, Sonnenbrille, genau. Die sollte man vielleicht abziehen
trotz Coolheitsfaktor. Die haben wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Aber ansonsten ist es wirklich sehr einfach vom Setup. Man kann sehr einfach justieren. Es gibt, Sony hat auch, es gibt so eine eigene Software dafür, die lädt man sich per Update dann runter. Und da wird dann auch immer sehr anschaulich erklärt, was man jetzt als nächstes zu tun hat, wie man das resettet. Und super praktisch ist halt auch das Zeug am Kabel. Also man hat halt irgendwie natürlich am Verbindungskabel, dann hat man so ein Headset-Ein- und Ausgang. Man kann also auch tatsächlich dann darüber die Kommunikation mit anderen Spielern machen, in Multiplayer-Titeln. Aber wichtig ist halt auch ein Einschaltknopf zum Beispiel oder
Lautstärke.
Und das ist viel praktischer, als man glaubt, weil man ist ja quasi blind mit dieser Brille.
Und das fehlt an den PC-Varianten wirklich stark.
Ja, ja.
Also, und das ist der Vorteil bei der Oculus Rift ist, dass du die Kopfhörer direkt dran hast. Mhm. Also die Oculus Rift, die Retail-Version, hat so runterklappbare Kopfhörer, die du einfach so runterziehen kannst. Und da gibt's jetzt eben auch so In-Ear-Kopfhörer, damit Immersion noch stärker ist. Hier hast du halt bei HTC Vive und bei PlayStation VR hast du immer noch das Problem, dass du noch ein zusätzliches Kabel mehr hast, weil du ja auch noch Kopfhörer drüber ziehen musst. Und je nachdem, welche Kopfhörer du hast, also ich habe so Bügelkopfhörer, die drücken halt auch nochmal zusätzlich auf den Kopf. Also da bietet sich vielleicht sogar wirklich an, so Smartphone in ihr Stöpsel oder sowas sich zu besorgen und die einfach reinzustecken mit einem kleinen Kabel. Was ich auch schade finde, ich weiß nicht, ob ich es nicht hingekriegt habe, aber ich habe so Surround-Kopfhörer für die PlayStation. Und das irgendwie habe ich nicht, muss ich vielleicht nochmal genau gucken, aber wenn ich ohne VR spiele, kann ich halt die Surround-Kopfhörer benutzen. Und sobald ich aber die PlayStation VR einschalte, wird die Lautstärkeausgabe auf die Brille gelegt und dann funktionieren meine Surround-Kopfhörer nicht mehr. Das heißt, ich muss dann, die sind aber kabellos. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das heißt, ich muss dann, wenn ich in VR spiele, muss ich meine normalen Kopfhörer, die ich zum Podcast hören verwende, einstecken, um dann halt über die Brille, über den Klinkenstecker das zu benutzen. Also ich weiß nicht, ob das nicht geht oder ob ich mich nur irgendwie blöd angestellt habe.
Also diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe auch mit Surround-Kopfhörern das ausprobiert und das geht ohne Probleme. Also der Sound ist da. So wie vorher auch ohne VR-Brille. Und
aber auch mit kabellosen.
Ja, genau, die sind kabellos und das ist alles kein Problem. Ja, das funktioniert.
Ich glaub, das ist eine Einstellung in den Audio-Optionen der PlayStation. Dann kannst du halt das Signal...
Weil dann hätte ich ein Kabel weniger.
Richtig, ich glaube, du kannst es über mehrere Kanäle durchschleifen. Bei der PS3 war das auf jeden Fall eine Extra-Einstellung, aber hier kann ich auch Ähnliches unterstreichen. Und die Kopfhörer müssen natürlich groß genug sein und elastisch genug sein, um auch über die Brille zu passen.
Ja, meistens gibt es ja verstellbare Bügel. Genau, sollte das also, schon gehen.
Das muss man beachten natürlich, ne? Weil die Brille ist natürlich schon ein fettes Teil und wenn du dann jetzt irgendwie noch so Kopfhörer drauf packst, dann ist ja meistens der Receiver noch mit drin. Also die Bügel sind immer noch ein bisschen dicker als bei so normalen kabelgebundenen Kopfhörern. Das muss man ein bisschen je nach Modell testen. Aber theoretisch ist es möglich und dann bist du halt komplett abgeschottet. Dann könnte um dich herum auch alles explodieren und du würdest es nicht merken.
Nochmal kurz zum Tragekomfort, das will ich auch nochmal unterstreichen. Ich finde, von allen drei Geräten finde ich die PlayStation VR auch die gemütlichste. Auch weil man am wenigsten drunter schwitzt. Und das ist bei VR kein zu unterschätzender Vorteil, ehrlich gesagt. Weil die gerade die HTC Vive, die drückt dir wie so eine Taucherbrille eben vorne aufs Gesicht. Ja? Mhm. Das heißt, da ist zwar auch so ein Stoffrand, aber du bist halt gerade durch diesen weichen Lamellenstoff bist du irgendwie auch so darunter, dass sich da einfach auch, je nachdem, was für ein Spiel du spielst, Hitze entwickelt, die nicht abweichen kann. Und das heißt, man nimmt die Brille dann so ab und hat wie so ein Waschbär-Look, ja. Weil sich das eben wie so eine Taucherbrille so festpappt. Und auch wenn du mit mehreren Leuten spielst und immer wieder wechselt, ist es auch ein bisschen eklig, weil es halt einfach dann so ein verschwitzter Rand ist bei HTC Vive. Bei Oculus Rift ist es schon ein bisschen besser, weil die Retail-Version deutlich leichter ist und nicht mehr so schwitzig ist wie die Developer-Kits. Die Developer-Kits hatten so einen Gummizug, mit dem man eben die Brille auch so fest zog. Und die war auch sehr warm. Und die PlayStation VR ist meiner Meinung nach die bequemste und gemütlichste und auch die robusteste. Also es hat so ein, ich würde fast schon sagen, so ein Nintendo-Look. Ja, hat so, oder?
Also ja, es könnte, stimmt.
Es hat
ja.
so ein Plastik-Nintendo-Look, aber so ein bisschen dieses edle, so,
sieht auch
was
ein bisschen
Sony
aus
irgendwie hat.
Bei Tron. Also
ja, wenn, genau.
Ja, es leuchtet ja auch so blau an den entsprechenden Bereichen, also rundherum. Mhm. Und also die Person, die dann aufhat, die sieht dann schon sehr spacig aus. Ja.
Und man schwitzt eben nicht drunter. Das wollte ich jetzt gerade noch zu Ende sagen, den Satz, sorry. Man schwitzt nicht drunter, weil PlayStation sich dazu entschieden hat, die Monitoreinheit, nenne ich es jetzt mal, vor den Augen, vor deinem Gesicht schweben zu lassen und nicht anzukleben. So wie die anderen Brillen. Also man zieht sich das nicht per Druck aufs Gesicht, sondern das Gewicht lagert auf der Stirn, wenn man sich das jetzt gerade mal so vorstellen kann. Wie so ein Fahrradhelm. Und diese Monitoreinheit schwebt dann vor deinem Gesicht und man kann damit eben auch so justieren. Man hat dann unten noch so eine Schiebemechanik und kann damit eben das Display auch vor und zurück schieben. Und es drückt dadurch nicht und dadurch entsteht weniger Hitze vor den Augen.
Es ist ja auch so, dass vorne das Display an den Augenbereichen ja auch eine Gummierung hat, die so ein bisschen dafür sorgt, dass nicht das Licht vom Raum, in dem man sich befindet, durchscheint. Ja. Allerdings, ich weiß nicht, ob ihr da auch immer dieses Gefühl habt, dass natürlich im unteren Bereich der Augen ihr trotzdem, sagen wir mal, auf den Schoß schauen könnt, dass ihr also das nicht komplett abgedichtet hat. Also so ist es bei mir das Gefühl, vielleicht liegt es einfach nur an der Brille dann, dass die den noch ein bisschen wegdrückt. Aber ich kann dann auch drunter hergucken, manchmal ganz praktisch, damit man nicht irgendwie was umwirft im Raum. Aber es ist natürlich, wenn dann irgendwo Licht angeht, sieht man das dann sofort. Deswegen am besten, also ich habe immer den Raum komplett abgedunkelt, damit man auch da nicht gestört wird, wenn man dann ja mitten im Spiel ist.
Wenn man sich die Erotikspiele reinzieht, ne? Ja. Dunkel. Das sollte ja auch keiner sehen.
Also ich bin zum Glück kein Brillenträger, deswegen kann ich es mir so nah wie möglich ranschieben. Aber je nachdem, wann man halt scharf sieht, muss man es halt weiter weg machen. Und du hast absolut recht. Das ist natürlich einerseits der Vorteil, dass man da auch einen Luftzug hat und deswegen es nicht so schwitzig ist. Aber der Nachteil ist eben, wie du gesagt hast, dass da Licht reinfällt. Das heißt, ich habe auch immer im Dunkeln gespielt. Aber wenn man dann zum Beispiel Rush of Blood spielt mit den zwei leuchtenden Eiskugeln, dann sieht man aber halt auch diese Farben reinleuchten.
Genau.
Ja, weil auch wenn du im dunklen Raum spielst, muss natürlich die PlayStation-Kamera wissen, wo deine Hände sind. Und das weiß sie halt einfach nur durch die Leuchtkugeln in deiner Hand. Oder eben durch den Leuchtstreifen auf deinem DualShock.
Ja, klingt aber tatsächlich schlimmer, als es am Ende ist. Ne? Man gewöhnt sich eigentlich relativ schnell dran, finde ich.
Man nimmt das hinterher gar nicht mehr so wahr.
Ja, nee, finde ich auch.
Also man fokussiert ja dann auch geradeaus, aber du hast völlig recht. Man hat manchmal so, man muss im dunklen Raum spielen, dann ist das Problem.
Dann geht das,
90%
ja.
Gelöst.
Ja.
Genau. Die Erkennung, wo machen wir weiter? Also
die Erkennung,
das
Kalibrierung,
halt so der Aufbau, genau. Die Erkennung, genau.
Das ist ein gutes Stichwort. Also vielleicht können wir da, das ist ja immer so die Frage, wie kriegt PlayStation das hin mit dieser Hardware? Die Move-Controller sind ja jetzt mittlerweile sieben Jahre alt, irgendwie so. Auf jeden Fall ziemlich alt. Die kamen ja noch während der PS3 raus. Mhm. Und benutzen Technik, die
jetzt
eigentlich
weiß ich, ganz kurz.
Ja.
Jetzt weiß ich, was ich gelesen hatte, mit alter Kamera funktioniert nicht. Damit meinen die natürlich die PlayStation 3 Kamera, oder?
Ja, natürlich. die natürlich.
Also als die Move-Controller rauskamen, wenn man die Kamera noch hat, die funktioniert natürlich nicht. So
war ja, klar. Ja. Aber das ist ja auch ein komplett anderer Anschluss, weil die PS4-Kamera hat so einen eigenen USB-Anschluss. So ein, ich weiß nicht, was da drin ist. Wahrscheinlich noch extra Stromversorgung für die Kamera. Und klar, du musst die PS4-Kamera nehmen. Ob du jetzt die V1 oder die V2 nimmst, das ist egal. Aber natürlich die PS3-Kamera, die funktioniert nicht. Die hat auch eine viel zu kleine Auflösung. Ja,
die Move-Controller eben schon noch. Die haben sich
nicht verändert. Die haben sich nicht verändert. Also das sind die alten Move-Controller von früher. Also wer die noch hat oder wer generell immer wieder gerne damit gespielt hat, der wird sich freuen, der wird eine Menge Kohle sparen. Weil die Dinge halt, das sind halt wirklich genau dieselben Teile. Da wird es auch kein Update geben, hat Sony gesagt. Also da ändert sich auch wirklich überhaupt rein gar nichts. Und das ist eigentlich ziemlich geil, weil die Move-Controller waren damals, als sie rauskamen, ihrer Zeit wirklich voraus. Das war so wie Motion Plus Super Deluxe. Besser ging's nicht. Also wer Lightgun-Shooter auf der PS3 gespielt hat, der hat gedacht, das ist ein Traum. Das ist eine super geile Technik. Alles drin hat immer funktioniert, war immer sehr akkurat. Und das ist eigentlich auch ganz cool, dass sie es jetzt für die PS4 benutzen. Und es funktioniert je nach Spiel gut bis sehr gut. Und da gibt's kleinere Einschränkungen. Und ich glaube auch, ich denke nicht, dass es an diesen Move-Controllern liegt, weil die haben ja diese riesigen Farbbälle, die super Raumorientierung bieten für sämtliche Hardware. Und ich glaube, der Pferdefuß ist wirklich die Kamera selbst. Ich glaube, die Kamera ist zu niedrig auflösend, um es hundertprozentig zu packen. Es gibt so ganz
viel. Ist halt kein Kinect. Ist halt wirklich nur eine Kamera.
Es ist halt, also die Erkennung funktioniert super gut in den allermeisten Spielen. Also ich habe zum Beispiel bei Rush of Blood nie Probleme irgendwie gehabt. Ich hatte bei Rest nie Probleme, bei Fumper hatte ich nie Probleme oder so. Aber zum Beispiel bei Drive Club VR, wo ich sehr versucht war, immer so im Auto umherzugucken und so, da wuppte es manchmal so komisch. Also es gibt dann so, ne, als wenn die Kamera... Das Bild zittert dann so und man hüpft so ein bisschen im Cockpit hin und her, als wäre der Fahrer nervös. Und irgendwie... also es kommt
bei
immer
Job Simulator so, war es bei mir am allerschlimmsten.
Ja. Echt? Job Simulator war perfekt. Da habe ich null, also wirklich überhaupt gar keinen Ausfall. Da war ich super erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Ich hatte aber bei Batman Probleme. Das ist je nach Spiel ganz
unabhängig vom Spiel. Es ist wahrscheinlich eher so ein bisschen, wie weit steht man von der Kamera weg? Wie sind die Lichtverhältnisse? Und ein großer Nachteil mit diesen Lichtfunktionalität, mit dieser Lichterkennung, ist halt, dass man sich manchmal auch einfach Licht abdeckt. Also sprich, wenn du als Batman dich umdrehst und mit den Move-Controllern quasi irgendwo hingreifst, aber die an deinem Bauch sind und die Kamera eben nur deinen Rücken sieht. Ja. Auf der PlayStation VR-Brille ist hinten auch ein Licht. Das kriegt sie hin zu kapieren, wo du dann bist. Aber deine Move-Controller, sprich deine Hände, sieht sie dann halt eben nicht mehr.
Ja.
Das ist dann natürlich eine Game-Design-Geschichte. Und da hat HTC Vive mit den zwei Raumkameras und auch Oculus deutlich Vorteile, weil sie natürlich eine ganz andere Technik, viel modernere Technik haben, um solche Sachen zu erkennen. Das heißt, dieses räumliche Erlebnis ist wirklich deutlich, deutlich stärker bei den PC-Varianten. Aber für diese 7 Jahre alte Hardware mit einer lausigen Kamera ist es schon sehr beeindruckend, was damit trotzdem hinbekommen wird.
Ja, also du hast
hingeschaffen wurde.
Ja. Du hast ja gerade Job Simulator gesagt, ne? Also bei mir haben die, also es ist ja auch immer sehr abhängig von den Raumbedingungen und so, ne? Die Kamera steht hier zum Beispiel oben über dem Fernseher und ist auch komplett abgedunkelt gewesen und auch entsprechend Platz. Und ich war super baff, wie gut dieses Job Simulator funktioniert hat. Da war ich so mega erstaunt. Ich habe so nach Batman habe ich gedacht, okay, das funktioniert nicht, weil man will ja auch sich im Batcave immer umdrehen und Sachen machen und das hat nicht so gut funktioniert. Aber wenn man auch so ein bisschen lernt, wo die Grenzen sind, wie man sich bewegt, und das haben sie bei Job Simulator ziemlich schlau gelöst, weil in deinem Rücken ist per se nichts Interessantes. Also da sind nie Sachen
platziert. Das ist ja eine Game Design Sache dann. Ja.
Genau, und das hat einfach super funktioniert. Und ich fand richtig geil bei Job Simulator fand ich dann, dass man den Schrank aufmachen kann und du kannst dann in den Schrank so reinblicken, um die Ecke blicken sozusagen und solche Sachen. Und das ist eine total geile Erfahrung.
Das ist ja auch irgendwie allgemein bei den Spielen ja so dieses Phänomen, dass zum Beispiel bei Eve Valkyrie auch, man sitzt ja da in dem Cockpit und irgendwie hat man dann gar nicht drauf auf die Geschichte geachtet, sondern einfach, man hat sich umgeguckt. Man hat mal ein bisschen so versucht, durchs Fenster, durch die Scheibe zu gucken, mal zu gucken, ja, was macht denn da, was sieht man denn dann da unten? Und irgendwie auch halt bei diesem Unterwasserspiel zum Beispiel, dass man über diesen Käfig drüber geguckt hat oder man unter Sachen drunter schaut. Das war bei The London Haze so, dass man sich da zum Beispiel hinter so einem Tresen versteckt.
Genau,
dass man da durchgucken konnte. Und das ist wirklich, also man hat, nach einer Zeit gewöhnt man sich so sehr daran, dass man tatsächlich das Gefühl hat, da diese 3D-Umgebung kann man richtig nutzen.
Hm. Ja. Und ich finde auch die Handlichkeit von den Move-Controllern, die passt auch einfach gut dazu. Also sie sind natürlich lang nicht so ausgereift wie die Touch-Controller bei Oculus Rift, die auch zum Beispiel erkennen, wenn dein Daumen sich bewegt. Ja, du kannst quasi den Daumen hoch machen und es wird erkannt. Du kannst mit den Zeigefingern, du hast ein paar mehr Buttons. Die Move-Controller sind halt relativ einfache Hardware, aber so dieses Gefühl, diesen Trigger-Knopf zu drücken, funktioniert einerseits auch super für Shooter-Sachen, wie eben London Heist oder Rush of Blood. Ja, das fühlt sich wirklich auch an wie eine Knarre. Das passt hervorragend. Aber auch eben so dieser Pinzettengriff, dass man mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen einfach pinnt und damit was hochhebt. Ja. Das funktioniert bei Job Simulator und London Heist und bei solchen Spielen, da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Das sind dann einfach deine Hände. Genau. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Obwohl du eben so einen Zauberstab im Endeffekt in der Hand hast, hast du irgendwann das Gefühl, ja geil, das ist jetzt meine Hand und ich greife jetzt einfach zu und mach damit was. Da denkt man dann gar nicht mehr drüber nach.
Ja.
Und was ja bei Move schon einigermaßen gut funktioniert hat, Micha, da gebe ich dir recht, als Move rauskam, war das schon auch ein cooles Gefühl. Aber mich hat immer wahnsinnig gestört, dass mein ganzer Raum neonrosa und hellblau leuchtet.
Ja, genau.
Und man halt ständig, weil man ja normal auf den Monitor geblickt hat, hat man ständig diese zwei Leuchtkugeln im Gesicht. Und das hat mir einfach auch keinen Spaß gemacht. Und in VR ist es halt komplett weg. Du schaust in deine Hand und du siehst Hände oder eine Knarre.
Ja, genau.
Oder du siehst dann auch die richtige Knarre bei Rush of Blood, wenn du wechselst. Oder du siehst eben, dass du ein Feuerzeug in der Hand hast. Und das ist schon wahnsinnig geil, weil dich diese Leuchtkugeln jetzt nicht mehr stören.
Und was man auch nicht vergessen darf, je nachdem, was für ein Spiel du da spielst, also bei so Sachen wie Job Simulator, die eine Hand simulieren, wird es nicht gehen, aber zum Beispiel bei Rush of Blood ist es durchaus möglich, dann für Move auch die Pistolenaufsätze zu benutzen, wenn man das richtig kalibriert. Ne? Es gibt halt am Anfang so eine kleine Kalibrierung, das Spiel sagt, streck die Hände aus und wenn du die Pistolen halt in der Hand hast, erkennt das Spiel halt, wie die gehalten werden müssen, ist die Standardposition. Und dann kannst du halt auch ganz normal mit diesen Plastikknarren schießen, das ist schon ziemlich cool. Mhm. Und wir blicken ja hier auf diese Plastikdinger zurück, die seit 6-7 Jahren auf dem Markt sind und so, die beginnen jetzt plötzlich irgendwie wieder an Relevanz, weil diese ganze VR-Geschichte rausgekommen ist, schon ganz geil.
Das finde ich sehr, sehr geil. Und das ist auch wirklich eine coole Lösung. Und da hat Sony auch wahnsinnig viel Geld gespart, glaube ich. Ja. Dass sie gesagt haben, wir nutzen diese Move-Controller, weil wir einfach die Technologie schon haben. Und der Vorteil ist natürlich, dass viele Leute die noch übrig haben. Das ist wirklich eine gute Idee, dass sie jetzt auch nicht hergegangen sind und gesagt haben, ja, wir bringen jetzt Move Plus raus oder sowas, um nochmal neu zu verkaufen. Nein, du kannst diese alten Dinger noch benutzen. Das einzige Problem ist, du musst noch diesen dicken USB-Ladekabel verwenden. Das Einzige, was nervig ist, nicht der schmale wie beim DualShock, sondern du musst immer noch mal das dicke Kabel. Aber das ist das einzige Manko, finde ich, an diesen Dingern. Und mit dem Zielen, ich habe Farpoint gespielt auf der Gamescom.
Ah, cool.
Das gibt's noch nicht, das kommt jetzt raus. Und da kommen dann auch wieder die Plastikknarren zum Einsatz.
Geil.
Also da hast du dann wirklich dieses über Kimme und Korn zielen, das funktioniert so das, verdammt gut
das, mit Farpoint. Ist doch dieses Ding auf diesem Wüstenplaneten, ne?
Ego-Shooter. Genau, ja. Ja, also cool. so ein bisschen so ein Halo-artiger Shooter, quasi ein linearer Shooter. Du läufst nur geradeaus, du kannst dich nicht umdrehen und wieder zurücklaufen, sondern du läufst linear geradeaus und kannst halt so ein bisschen links und rechts und schießt halt Gegnerwellen ab. Unglaublich geiles Spiel, da freue ich mich sehr drauf. Also wird natürlich auch nur ein Shooter, aber in VR hat das natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Sieht auch sehr cool aus. Und eben dieses über Kimme und Korn zielen, die haben dann eben auch so futuristische Sachen wie, dass du siehst, wie soll ich denn das erklären? Naja, wenn du das quasi so anlegst an deine Arm, an deine Schulter, diese Knarre. Mhm. Ja? Die ist ja wirklich in so einer Plastikknarre, die du dazu kaufst, eingebettet, die Move-Controller. Das heißt, du legst es an die Schulter an und drehst dann den Kopf so, um eben zu zielen. Und dann ist da so ein Visor. Und der Visor bietet dir dann auch einen Zoom-Faktor. Wisst ihr, wie ich meine? Also du siehst quasi, wenn du die Knarre in der Hand hast, siehst du schon, dass da ein Zoom-Fernrohr ist. Und wenn du dann da durchguckst, schaust du halt wirklich räumlich durch dieses Fernrohr und siehst dann die Gegner näher. Und das ist ein so unglaubliches Gefühl, wenn du in VR einfach zoomst, ohne eine Taste zu drücken, sondern indem du halt einfach über Kimme und Korn zielst und dadurch dieses Fernrohr durchguckst. Mhm. Total irre.
Wie ist das denn bei euch? Ich finde, das ist ein wichtiges Thema mit Übelkeit und allem. Also gab es denn Spiele, wo euch wirklich schlecht geworden ist?
Ja, also es kommt halt tatsächlich mal darauf an, wie da die Bewegung im Spiel stattfindet. Häufig hat man ja die Perspektive, dass man irgendwie entweder sitzt oder gar nicht einen Körper sieht, so wie halt dann die Hände. Man kann ja auch teilweise Spiele im Stehen verbringen oder das sind eigentlich mehr dann die virtuellen Filme. Aber was, wo mir schwindelig wurde und schlecht war, bei dem Spiel Space Scavenger, also am Anfang noch nicht, wo man im Raumschiff saß, aber später, wo man dann zum Beispiel so Jumps machen konnte über die Meteoriten und teilweise man das Gefühl hatte, man bewegte sich in einem Looping, habe ich irgendwie dann schon so gemerkt, wird schwindelig, so ein bisschen ging es dann auch auf den Magen. Und auch bei Eve Valkyrie, wenn es dazu um die ersten Sternschlachten kommt und man sich ja auch dann tatsächlich mit dem Raumschiff drehen kann, um die eigene Achse.
Die Barrel Rolls.
Die Barrel Rolls oder auch allgemein man da durch die Hindernisse dann auch fliegt und versucht zu zielen. Das erstens ist einmal dann für die Augen auch ein bisschen ermüdend und da wird einem dann doch ein wenig schlecht. Das war vielleicht auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie man sowas empfindet. Aber ich habe es halt besonders bei diesen Schwerelosigkeitssachen gemerkt, so jetzt bei den Action-Sachen, auch jetzt zum Beispiel bei der Fahrt im Rush of Blood, habe ich das gar nicht gemerkt.
Bei mir ist das ganz stark bei Hirdelei gewesen.
Oh ja, das war das Erste, wo ich es absetzen musste, weil ich wirklich nicht konnte. Die erste VR-Erfahrung, wo ich abbrechen musste, bevor ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe jetzt keine Lust mehr, sondern einfach wegen Übelkeit abbrechen musste.
Nee, ich habe auch voll Bock auf das Spiel. Also ich will das auch jeden Tag mal probieren und hoffe, dass es irgendwann, dass man sich dann auch mal dran gewöhnt. Und ich habe auch beim zweiten, dritten Mal dann auch bemerkt, okay, ich komme weiter. Es ist wirklich eine Gewöhnungsfrage. Aber wenn es darum geht, wenn du sitzt und du hast eine Bewegung, die unabhängig von deinem Körper ist, aber trotzdem, also wenn du keinen Orientierungspunkt hast, du hast bei Rush of Blood sitzt in der Gondel, und du sitzt bei Evacree in einem Cockpit, man hat immer irgendeine Art von Fixpunkt.
Ein riesiges Cockpit auch.
Richtig, genau. Und das hilft ungemein. Und sie haben sogar bei Rush of Blood halt auch clevere Tricks eingesetzt, um zum Beispiel auch so Achterbahnfahrten erträglich für dich zu machen, indem zum Beispiel eine Lore vor dir angestoßen wird und die fährt vor dir her. Während der Hintergrund die ganze Zeit da an dir vorbei rauscht, kannst du aber immer noch auf diese Lore vor dir gucken und hast immer noch diesen Fixpunkt. Und bei Hirdelei, da läufst du nur, also es ist ein Horror-Adventure, wo man überhaupt gar keinen Körper hat und das ist genau das Problem, weil man hat nämlich überhaupt gar keine Orientierung und dann ist das Spiel auch super blendend hell. Also die meisten VR-Spiele, die rausgekommen sind, so wie Eve oder so, die haben immer sehr starke Kontraste und sind oft auch sehr dunkel. Und ich habe festgestellt, bei sehr, sehr hellen Spielen, das ist mir bei Job Simulator aufgefallen, tun mir irgendwann auch echt die Augen weh. Also so nach einer Stunde oder so. Ja, weil
es wirklich eine Helligkeit direkt vorm Auge ist.
Ja. Richtig, richtig krass. Und also Rush of Blood kann ich echt eine Weile spielen. So, also das habe ich wirklich auch fast an einem Stück mal durchgespielt. Das geht dann, glaube ich, so fast 2 Stunden. Das war in Ordnung. Und danach tat mir auch nichts weh. Aber bei Hirdelei und diesen anderen, etwas helleren Games, ey, da ist mir, teilweise habe ich dann echt das Gefühl gehabt, die Augen brennen aus und dann muss ich einfach abnehmen. Und dann habe ich auch echt eine Viertelstunde gebraucht, um mich wieder zu orientieren. Also das geht ganz schön schnell.
Hängt aber auch viel mit der Programmierung zusammen. Also bei Hirdelei, also klar, also die Geschwindigkeit, finde ich, ist gar kein Problem. Ist natürlich auch immer Typsache. Also diese im Stehen irgendwas machen wie Job Simulator oder Batman, die sind vom Übelkeitsfaktor, die kann man, glaube ich, jedem zumuten, weil man sich selber wirklich nur bewegt, wenn man sich selber bewegt und eben auch genau die Körperdrehung und so 1:1 hat. Diese Lore-Spiele mit Cockpit, finde ich, sind so der zweite Übelkeitsgrad, den die meisten wahrscheinlich noch gut vertragen, weil sie eben diesen Fixpunkt haben. Und wird dann halt eher mit der Geschwindigkeit oder mit unbekannten Bewegungen. Also sprich dieses links, rechts, oben, unten fliegen oder Autofahren oder so, habe ich weniger Probleme. Aber so, wenn man bei Drive Club dann irgendwo dagegen stößt, wilde Drehungen macht oder eben bei Eve Valkyrie die Barrel Rolls. Das sind so Bewegungen, die man eben auch nicht aus dem Alltag vom Autofahren kennt. Genau. Wenn man jetzt nicht irgendwie Hobbypilot ist. Und die merke ich dann immer so ein bisschen, die ziehen dann so ein bisschen im Bauch, aber ist irgendwie auch ein ganz cooles Gefühl. Und Hirdelei, das ist so quasi die dritte Stufe. Wenn man wirklich einfach läuft, aber dein Körper halt gar nichts macht und du keinen Fixpunkt hast, so wie du es gerade beschrieben hast, Micha. Mhm. Und da gibt's aber auch nochmal Unterschiede. Also es ist vor allem dieses Körperbewegung und Kopfbewegung unabhängig voneinander. Und das ist wirklich ein Designfehler bei Hirdelei, finde ich. Robinson, ich habe in Frankfurt war ich bei Crytek und habe Robinson gespielt, eine fast fertige Version. Robinson The Journey. Da läufst du über so einen Dino-Planeten und kannst dich völlig frei bewegen mit dem Controller und kannst auch mit dem Kopf frei gucken. Und wenn du dich aber um den Körper drehen möchtest, dann tippst du eben den Analogstick an und dann dreht dich das Spiel in, keine Ahnung, 25 Grad Schritten. Kannst du selber einstellen. Sind's 10 Grad, 15 Grad, 45 Grad. Das sind dann so um die 25, 30 Grad Schritte, sodass dein Körper eben einfach weiß, okay, das ist eine Simulation, ich mache Klick, Klick, Klick und dann habe ich mich um Halbkreis gedreht. Ja? Mhm. Und dadurch wird einem nicht schlecht. Und Hear the Lie, du hast es ja jetzt auch gespielt, da kann man sich ja, man kann mit dem Analogstick laufen und gleichzeitig aber noch mit dem Kopf so Bewegungen machen.
Oh, das
und
ist der so
Körper,
übel.
Ja. Der Körper driftet aber dann so ein bisschen mit in die Richtung, die du guckst, aber nur so ein bisschen. Und dadurch hast du quasi so drei Bewegungsvarianten, die deine Richtung definieren. Und ja, das ist einfach ein Garant für Loskotzen.
Also es ist, also man kann es auch ausstellen, dass man in die Kopfbewegung sich dreht, das macht es nicht besser. Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe.
Das würde ich auch allererstes empfehlen. Ja.
Genau, und den ersten Teil, den habe ich halt auch gut überlebt und ich habe voll Bock auf Hear the Lie, das sieht hammergeil aus. Das
muss man kurz dazu sagen, so ein surreales Horror.
Surreales Horrorerlebnis, wunderschön total auch gut, und total toll, aber ich körperlich vertrage es jetzt nicht. Und das wundert mich, also weil sonst, das war das erste Spiel, abgesehen von den Achterbahnfahrten in Rush of Blood war, da wurde mir auch ein bisschen schummrig, aber das war immer so im Grenzbereich. Also selbst bei Drive Club ist mir halt nicht wirklich schlecht geworden. Da habe ich immer gehört, das wäre so das Kotz-Arion-Spiel, aber irgendwie hatte ich da keine Probleme. Rest zum Beispiel auch null Probleme und Fampa sowieso war auch sehr, sehr easy, weil man da diese klaren Orientierungspunkte hat.
Genau. Kann man gestern nachhören?
Genau, kann man gestern nachhören. Aber das sind halt auch so Spiele, die machen das halt so, dass du einen klaren Mittelpunkt hast. Ne? Bei Rest hat man auch diesen klaren Mittelpunkt und da kann man sogar noch den Grad der Kamerabewegung einstellen in Optionen. Also wenn es müh zu wild ist, gibt es noch eine Stufe drunter, dass die Kamera immer fix ist, wie als würde man starr in den Tunnel fliegen. Da kann man immer noch was einstellen. Ja.
Das finde ich auch interessant, wie die das bei Bound gelöst haben in der VR-Version. Weil erstmal, das Spiel ist auch sehr hell, aber ich fand das nicht so anstrengend für die Augen.
Stimmt, und dort ist das so ein 3D-Plattformer.
Genau, wobei man das sogar ausstellen kann, dass man runter, also man fällt zwar teilweise noch runter, aber passiert nicht mehr dann so häufig mit diesem Kantenschutz. was ist interessant ist, die Protagonistin steuert man tatsächlich noch ja so klassisch, wie halt auch ohne VR, aber man selber ist halt einfach in dieser Welt drin und man ist ja mehr wie das Auge sozusagen und man kann dann mit dem rechten Analogstick die Kameraperspektive einstellen. Das ist am Anfang immer so ein bisschen verwirrend und tricky, weil sich das ständig verstellt und man dann immer wieder ein bisschen so, ja so, das wird auch so schrittweise justiert, also man kann das nicht so richtig drehen, sondern auch so, als würde man ja in so genau. Und aber da finde ich, hatte man halt auch dadurch, dass man ja immer diesen Fixpunkt an mit der Protagonistin hatte und man in dem Sinne selber sich auch nicht richtig bewegt hat, sondern immer so stückchenweise mit ihr mitgezogen ist, wenn man die Kamera dann wieder eingestellt hat, auch nicht so das Gefühl, dass man ja, dass einem schwindelig wurde und da und man trotzdem aber gleichzeitig diesen wirklich wunderschönen 360-Grad-Effekt auch hat und man auch runtergucken
kann. Genau, man kann sich ja selber
so
umgucken, aber man hat eine feste Kameraposition.
Ja.
So ein bisschen
wie ganz
Alone
kurz
in the Dark oder sowas. Ja,
genau, darf ich hier kurz einwerfen, wie sehr ich Bound liebe?
Ja, da müssen wir unbedingt,
gibt's eine eigene Folge drüber, es ist ein wunderschönes Spiel.
Und vor allem in VR, wie du so schön gesagt hast, man hat halt eine ganz andere Perspektive wieder auf dieses Spiel, wenn man quasi mit dabei ist im Spiel, aber trotzdem der Beobachter ist. Also es ist quasi so ein neues Erlebnis. Man ist nicht aus den Augen der Protagonistin, man ist aber auch nicht außerhalb des Bildschirms, sondern man ist mit ihr im Spiel. Und das finde ich, da reden wir ausführlich drüber, wirklich toll. Aber ich finde es trotzdem sehr anstrengend, ständig ihr hinterherrennen zu müssen. Nur schon mal so als.
Ja, bei den besonders bei den Sprungelementen passiert es dann häufiger, wenn man nicht die richtige Kameraeinstellung hat, dass man daneben springt. Das ist dann wirklich immer ein bisschen tricky, dass man sich da so durchbewegt. Aber das Spiel lässt einem ja so viel Zeit und zum Erkunden, das ist dann schon ganz schön.
An der Stelle ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Jetzt haben wir so viel unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Spielstile, unterschiedliche VR-Erfahrungen. Das finde ich, hat Sony wirklich gut hingekriegt, zusammen mit den ganzen Publishern und mit den Spielemachern, dass man jetzt so zum Launch ein schon echt großes Angebot hat an wirklich sehr unterschiedlichen Titeln und unterschiedlichen Erfahrungen. Und es ist wirklich halt vom kurzen Gimmick-VR-Erlebnis bis hin zu schon eigentlich richtigen Spielen, also richtigen Spielen, ihr wisst, was ich meine, Spiele, die man eben nicht nur irgendwie also Batman ist für mich so in diesem klassischen Maß immer noch mehr ein VR-Experiment oder eine Beweisführung, dass sowas funktioniert. Es ist aber noch kein vollwertiges Spiel, um jetzt mal so das kurz mal so kurz zu greifen. Ihr wisst, was ich meine, ja?
Ja, also Batman fand ich war ein ziemlicher Flop für mich.
Nee, Batman ist also großartig als Beweisführung, dass sowas geht, aber
also ich
da
fand,
haben wir ja schon einen eigenen Podcast dazu.
Ja, ja, eben, aber ich fand, also cool, es ist meine Meinung, nur meine 2 Cent, also ich fand, das sieht hammergeil aus und ist am Anfang so, wow, ich bin Batman und ich mag Batman nicht mehr und ich war trotzdem mega beeindruckt, aber dann spielt man es zu Ende und denkt, da passiert ja gar nichts. Und also es ist ja wirklich nur eine Demo. Und das ist so, also auch so beeindruckend, wie, also wer Batman-Fan ist, muss das trotzdem mal ausprobieren. Das ist jetzt nicht, das meine ich jetzt ja, nicht
auch, negativ. Auch wer nicht Batman ist. Also wer PlayStation VR hat, muss Batman.
Muss das unbedingt mal testen. Man darf aber auch nicht, aber jetzt nicht erwarten, dass es wirklich wie die anderen Batman-Spiele ist, wo dann wirklich ein richtiges Spiel hintersteht. Sondern man steht ja quasi nur auf einem Punkt und drückt irgendwelche Knöpfe. Ja. Aber das ist so das eine Ende der Fahnenstange, wie du sagst. Ne? Es gibt ja auch diese komplexen Spiele drumherum. Und aber so ein richtiger Vollflop ist da jetzt auch nicht dabei, finde ich. Drive Club ist so, ja, es fühlt sich ein bisschen wie Go-Kart fahren an.
Nee, aber das so sieht einfach aus wie eine PlayStation 2 Version in VR. Also ja, ich finde es ganz, ganz furchtbar also Drive Club ist ja wirklich ein inzwischen sehr, sehr hübsches Spiel mit den schönsten Wettereffekten, die man sich überhaupt nur an der Konsole vorstellen kann. Mit dem Regen und so. Und auch Forza Horizon 3 hat jetzt nochmal die Messlatte irgendwie hochgelegt. Und also bei Rennspielen ist man an der Konsole halt inzwischen wirklich schon sehr verwöhnt. Und dann kommt Drive Club VR und bringt einem das Gefühl so wieder, was ich hatte, als ich Burnout Paradise noch auf einem Röhrenmonitor gespielt habe und noch keinen HD-Fernseher hatte. Ja? Also nicht Röhrenmonitor, aber so einen Fernseher ohne HD-Auflösung. Darauf Burnout Paradise damals zu spielen oder Burnout 3, wo man so mit 220 Sachen irgendwie vorne hinrennt und nicht genau weiß, diese Pixelhaufen da vorne, ist das eine Kurve, ist das ein Gebäude oder sind das meine Mitfahrer? Und erst wenn man 10 Meter davor ist, oh scheiße, das ist eine Mauer. Und so ja, dieses Erlebnis, wenn man das wieder haben möchte, dann kann man Drive Club VR spielen.
Ich glaube, über dieses Spiel werden wir auch keinen separaten Cast machen. Nee. Deswegen können wir vielleicht auch ganz kurz sagen, also ich finde es jetzt nicht so schlecht, wie es dargestellt wird in der Presse. Ich finde es passabel, weil es das erste Rennspiel ist, was überhaupt im VR ist. Ist schon eigentlich cool, dass es überhaupt funktioniert, dass sie es irgendwie hingekriegt haben. Aber ich hätte mir gewünscht, sie hätten statt der versuchten, also sie haben es ja wirklich versucht, so eine fotorealistische Grafik zu machen, stattdessen lieber ganz stark stilisiert, so ein bisschen wie bei Automodelista vielleicht oder so, einfach Cell-Shading-Autos genommen oder sowas und die Grafik dann einfach ein bisschen in diesem Sinne zwar künstlicher, ja, aber dann passt besser halt gemacht.
Passt halt eben
nicht zur Marke. Ja. Er passt halt eben nicht zur Marke und das ist das Problem. Also warum das jetzt unbedingt Drive Club heißen muss, habe ich nicht verstanden, weil es hat auch mit dem Original Drive Club nichts zu tun. Also wer jetzt denkt, oh, das ist dasselbe Spiel, nur in VR, der wird sich ganz schön verarscht fühlen, wenn er das spielt, weil es ist eine richtig abgespeckte Version von der normalen Drive Club.
Sehr langsam.
Sehr langsam, genau. Es wirkt wirklich eher wie Go-Kart fahren und es ist jetzt als VR-Erfahrung schon ganz cool. Also ich hatte wirklich 1-2 Stunden eine Menge Spaß, aber ich hätte mich geärgert, wenn ich jetzt keine Testversion gehabt hätte, ne?
Also
für 60 Euro würde ich es niemandem empfehlen. Das ist halt wirklich so, dann bleibt lieber bei dem normalen Drive Club oder wartet auf ein Rennspiel, wo die Grafik nicht unbedingt realistisch aussieht. Das habe ich mich auch gefragt, warum, also es gibt ja dieses alte für PlayStation, dieses Automodelista und sie hätten sowas eher machen müssen, wo man einfach mehr Power übrig hat.
Ja, um oder auch, wirklich ein Go-Kart-Simulator.
Oder so.
Wäre doch super gewesen, ne?
Ja, also oder irgendwas.
Mario Kart. Mario Kart, genau, habe ich schon die ganze Zeit auch mal gedacht.
Also, naja, wirklich, also so ein Spielzeug, Go-Kart, wo man dann quasi auch Micro Machines in VR. Oh, Alter, wie geil wäre das denn bitte?
Ja. Aber ich finde auch selbst so bei Spielen, wo ich gedacht habe, dass die keinen VR-Modus brauchen, bei Stardust zum Beispiel, war ich völlig überrascht, wie cool das ist, das im VR zu spielen. Es ist eigentlich nur eine Draufsicht im VR. Man hat den Planeten ein bisschen näher bei sich dran und schaut dann so ein bisschen drumrum. Aber ich fand das vom Spielgefühl viel cooler als das Original, weil man halt einfach so ein bisschen stärker weil man die Übersicht auch viel besser steuern kann. Man hat so, bei dem normalen Spiel hast du diesen Planeten in der Mitte und das ist der Mittelpunkt und da ist keine Dynamik irgendwie drin und so kannst du dann immer so in verschiedene Richtungen gucken und fühlt sich einfach viel, viel intensiver irgendwie an. Aber auch da gibt's so einen VR-Modus, da wurde mir dann auch schlecht, weil man sich da auch separat bewegt und weil zu wenig Cockpit drin war. Aber bisher...
Also ich hab jetzt auch noch nicht alles ausprobiert. Viele Sachen fühlen sich schon noch so an, so, okay, das sind Launch-Titel. Ja? Also sowas wie Battlezone zum Beispiel. Macht Spaß, ist so ein Panzerspiel mit so einer Art Tron-Grafik. Also man kommt sich immer vor, man schießt dann rote und blaue Panzer ab. Und das ist nämlich genau das, was Drive Club verpasst hat, zu sagen, okay, wir nehmen eine stilisierte Grafik und dadurch können wir aber eben auch eine höhere Leistung bringen. Also Battlezone gefällt mir zum Beispiel total gut, so vom Spielstil her. Aber man hat trotzdem, oder mir ging es zumindest so, nach einer Stunde hat man so das Gefühl, ja, macht schon Spaß, aber jetzt habe ich es irgendwie auch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch länger spielen möchte, weil es ist eigentlich immer das Gleiche. Man schießt halt Panzerle ab und dafür bietet es dann auch nicht genügend Reiz. Und Batman Arkham VR, haben wir schon gesagt, ist halt relativ kurz, ist geil. Bound kann ich auch so spielen, da denke ich aber auch, okay, ist mir dann vielleicht doch auf Dauer ein bisschen zu anstrengend. Here the Lie geht schon so in die richtige Richtung, weil es halt wirklich so ein längeres Horrorerlebnis ist. So Sachen wie Job Simulator sind dann eher wieder so, ah, guck mal hier, ich habe VR, möchtest du mal ausprobieren? Hier, ich stell dich mal in Job Simulator.
Ey, Job Simulator habe ich mich viel zu lange beschäftigt. Das ja, ist, ich finde das mega geil.
Dann, man ertappt sich dann ja, dabei, aber
ich finde das mega geil. Also es finde ich, fand ich, es ist ja im Prinzip dasselbe wie Batman, ne? Vom Prinzip. Ja, man genau. steht ja nur auf einem Platz, aber ich fand es so viel lustiger und ich habe so gelacht bei diesem Spiel. Das ist ja auch nur so ein kleiner 7-Euro-Titel oder so. Echt, ja. Den empfehle ich dringend. Also wer die Kohle locker hat, das ist so lustig.
Ja, also man simuliert eben Jobs, aber das sind dann so alte Sachen. Du stehst an der Theke, so dann kommt ein Roboter genau. rein und bestellt einen Hotdog und dann musst du halt einen Hotdog braten, aus einem Eiswürfel schmelzen, in ein Brötchen tun und über einen Scanner scannen.
Seht ihr, was ich meine? Das ist so geil. Und das ist halt so eine Parodie auf die Jobs deswegen. Ja, ne? Was sind ja irgendwie so eine Roboterwelt und du bist der einzige Mensch da und dann simulieren sie für dich die Jobs und stehen dann so extra langweilig und stumpf da. Und das ist so lustig und voller Gags. Also dreimal mehr Spaß gehabt. Ist dasselbe Prinzip wie bei Batman. Also man steht nur auf einer Stelle und hantiert. Cooles Raumgefühl so, aber ich habe so gelacht. Ich fand das so witzig.
Aber du weißt, was ich meine. Es sind
ja, es ist kein vollwertiges, es ist ein Gimmickspiel. Es ist sowas wie Surgeon Simulator.
Wenn
ja,
man VR jetzt schon ein Jahr oder zwei hätte, dann könnte man so ein Spiel nicht mehr releasen, weil alle dann schon jetzt kapiert haben, ja, okay, lustig, ich kann in VR räumlich irgendwas anfassen. Weißt du? So, das ist ein ganz klassischer Launch-Titel, der die neuen Features nutzt, die jetzt diese Hardware mit sich bringt. Aber es ist nach einer oder zwei Stunden oder wenn alle deine Freunde und Besucher mal da waren und VR ausprobiert haben, wirst du Job Simulator nie wieder anwerfen.
Was vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen wäre, was ich auch gerade kurz schon gesagt hatte, sind diese Filme, die auch noch, ich weiß nicht, teilweise sind es nur Demos wie Invasion, das war wirklich ganz kurz, oder Alumet, das ist in dem Sinne ein Kurzfilm in Stop-Motion-Grafik und dort hat man halt dann das Gefühl, dass man innerhalb des Sets ist und das ist total schön gemacht. Also man steht ja wirklich dann das ist jetzt zum Beispiel so eine Wolkenstadt und beobachtet dann diese Szenen, die in Mini-Format vor der Nase ablaufen und man kann da drumherum gucken und kann sich dann die Figürchen auch anschauen und die ja leben sozusagen da ihr Leben. Da wird eine kleine Geschichte erzählt und das ist total süß gemacht, weil man halt so mitten da drin steht. Also man, wenn man jetzt an sich runterguckt, sieht man jetzt nichts. Bei Invasion sah man, ich vermute, man war auch so ein dickes Häschen. Also ich dachte, er ist sein Schneemann, aber dann stand plötzlich hinter mir dieser Hase und dann dachte ich, okay, ich bin auch so ein Häschen. Und man steht dann halt auf so einer Eisfläche, aber da hatte man jetzt nicht so viel. Und bei Alumet ist ja wirklich so, dass man sich so ein bisschen, also muss natürlich auf das Kabel aufpassen und vielleicht noch jemand im Raum haben, der dann irgendwie guckt, dass man nicht gleich irgendwie über einen Stuhl stolpert oder in den Fernseher fällt. Aber man kann sich so ein bisschen durch das Set bewegen und sich da das auch wirklich so ja rundherum anschauen. Und das ist richtig schön gemacht. Zwar auch nur ein kurzes Erlebnis. Und man weiß nicht, was sie so zukünftig dann noch mit planen werden mit diesem Filmchen, aber finde ich, ist eine neue Form ja des 3D-Kinos.
Kosten auch nichts, ne? Also kann man sich kostenlos im PSN runterladen, wenn man eine VR-Brille hat.
Ja, ich denke auch, dass PlayStation da auch echt noch viel Potenzial hat, was dieses Zuschauen angeht. Also für die PC-Varianten, für auf Steam wurde zum Beispiel jetzt eben auch so ein für Dota ein VR-Modus als Spectator-Modus präsentiert. Das heißt, du kannst dann bei der World Series oder so oder bei irgendwelchen Finalspielen kannst du quasi innerhalb des Matches, was jetzt dann irgendwie zwei internationale Teams auskämpfen, dich mit VR auf die Map beamen, weißt du? Und stehst dann quasi direkt im Spielgeschehen. Oder du kannst in so eine Art Lobby gehen und hast dann eben, weil du ja viel mehr Real Estate hast sozusagen, du stehst ja dann wie in so einem virtuellen Cinema-Kinoraumartigen Gebilde, keine Ahnung, wie das halt designt ist, wo du mehrere Monitore um dich rum hast, also viel, viel mehr Platz, um Informationen darzustellen. Das heißt, du kannst links zum Beispiel die Spieler sehen, die jetzt gerade im Team A spielen. Auf der rechten Seite siehst du die Biografien der Spieler vom anderen Team. In der Mitte siehst du quasi den Bildschirm. Du kannst dann selber auch à la Minority Report dir irgendwie die Bildschirme hinbeamen und umhantieren und kannst dann auch E-Sport auf diese Art und Weise erleben. Und wenn du sagst, jetzt ist gerade irgendwie der Endkampf, dann beamst du dich halt quasi aufs Schlachtfeld und siehst die Figuren, wie sie direkt neben dir kämpfen. Und
sehr irre.
Sowas ist natürlich in VR auch gigantisch. Also sowas ist natürlich auch in Zukunft jetzt machbar, wenn die Spiele sowieso schon in 3D stattfinden. Ist es natürlich großartig. Und das, denke ich, hat auf der PlayStation auch noch Zukunft. Der einzige Titel, der so ein bisschen in so E-Sport-Charakter geht, ist ja Rix, dieses Mechanized Combat League. Habt ihr das ausprobiert von Guerrilla Games?
Nee, das haben wir noch nicht getestet, ne?
So ein Basketball mit Mechs. Und,
was?
Ja. Multiplayer-Spiel. Richtig, richtig gut. Macht auch total Spaß. Und dadurch, dass das Spiel ja auch schon in VR existiert, könntest du natürlich da auch einen Spectator-Mode machen, dass du quasi in der Arena sitzt und zuguckst. Also ich denke, da ist für VR auch noch ganz schön viel machbar. Und apropos Zuschauen, habt ihr mal diesen Cinema-Mode ausprobiert? Also man kann ja auch klassische PlayStation-Spiele einfach in VR starten und hat dann halt wie so eine Kinoleinwand vor sich.
Nee, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
Aber das ist doch einfach nur so, als würde man auf das Menü gucken, ne? Ist doch dasselbe. Ist doch wie dieser Bildschirm, den man sieht, wenn man die VR anschließt, oder?
Ja, genau. Also ich habe jetzt halt zum Beispiel witzigerweise meine Frau wollte keine Ahnung Halligalli oder sowas gucken und ich wollte VR weiterspielen und ich hatte keinen Bock und dann habe ich gesagt, ja geil, aber ich brauche ja den Fernseher gar nicht. Das ist ja quasi jetzt wie das, was Nintendo mit der Wii U versprochen hat. Dann habe ich mir die VR-Brille aufgesetzt und die ist ja direkt mit der PlayStation verbunden. Du brauchst ja den Fernseher nicht. Und dann hat sie Halligalli geguckt, hat Robbie Williams angehimmelt und ich saß daneben und habe versucht, FIFA, weil ich nicht so rumfuchteln wollte, habe ich gedacht, okay, dann probiere ich jetzt mal diesen Cinema-Mode und habe einfach FIFA 17 versucht, auf in VR zu spielen und hatte dann wirklich das Gefühl, ich sitze in einem schwarzen, luftleeren Raum, aber habe eine Kinoleinwand vor mir. Mhm. Kann man machen, funktioniert auch. Das einzige Problem fand ich, es ist schon eigentlich ganz cool, aber es ist anstrengender als normal zu gucken, weil du hast eben halt auch nicht die volle Auflösung, weil ich ja, wie ich vorhin beschrieben habe, dein volles Blickfeld hat ja Full HD, aber wenn du dann so ein skaliertes Bild hast in einem virtuellen Raum, hast du natürlich nicht die gleiche stechende Auflösung wie an einem normalen Bildschirm. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Und dann hast du immer so leichte Wackler drin. Also das, was du vorhin auch angesprochen hast. Manchmal zuckelt das Bild so, dass man irgendwie dann...
Ja, wenn die Kamera einen dann nicht erkennt richtig. Ja,
ja. Und das ist total anstrengend, wenn du auf ein 2D-Bild guckst und das dann irgendwie so flip, flip, irgendwie so hin und her zuckelt. Da wird es einem auch sehr schlecht dabei.
Ich vermute, das liegt daran, wenn du sagst, du hast da auch zusammengesessen, deine Frau am Fernseher. Wenn die Kamera mehrere Personen erfasst, dann kann die das wohl manchmal nicht richtig registrieren. Auch obwohl du ja das Visier aufhast mit den Lichtern, erkennt die ja noch dann die anderen Personen im Raum. Und dadurch habe ich manchmal das Gefühl, das zuckelt dann die ganze Zeit.
Ja, kann sein. Also der reagiert schon nur auf die Lichter, klar, aber vielleicht reflektiert dann manchmal was oder vielleicht denkt er dann irgendwie, der Reißverschluss von der Jacke ist auch ein Licht. Ich weiß es nicht, was da passiert
technisch. Ja, oder Lichtanfälle sind halt, genau. Also jede Sache. Oder es ist halt einfach die Entfernung, ne? Weil ab einem bestimmten Punkt ist die Kameraauflösung, da verschwimmen die einzelnen Pixel der Lichter auch aufeinander. Also man kriegt immer so ein Vorschaubild. Immer wenn man die Kamera aufsetzt, dann, das ist ganz cool. Also dann wirst du gefragt, sind irgendwelche Gegenstände im Bild oder so, bevor du spielst. Das ist sehr, sehr nützlich. Dann sieht man sich quasi selbst, was sehr spacey ist. Sehr, sehr Cronenberg-mäßig. Und die, aber geil ist das, aber interessant, da ist mir aufgefallen, dass je nachdem, wie ich den Kopf auch drehe, manche Lichtpunkte zu verschwimmen drohen. Auf gar der geringen Auflösung. Deswegen habe ich eingangs erwähnt, dass vermutlich die Kamera der Pferdefuß von dem Ganzen ist. Wenn es jetzt wirklich eine neue Kamera geben würde, die meinetwegen 100 Euro kostet, das würde nochmal wehtun finanziell, aber wahrscheinlich könnte man damit dann nochmal die Genauigkeit ein bisschen erhöhen. Nochmal ganz kurz zu den Launch Games. Ich wollte nur noch anmerken, wir haben jetzt nicht alle Spiele ausprobiert. Nee, klar. Es sind noch 2-3 Stück rausgekommen, die jetzt auch bei dem Testpaket von Sony nicht mit dabei waren. Eins heißt Lord in Human, das ist so ein Adventure. Das wollte ich unbedingt mal testen, aber da gab es das.
Danke für den Tipp, kam über die Facebook-Seite von einem Hörer.
Sehr cool.
Fand ich sehr, sehr nett. Klingt super spannend, habe ich auch Bock drauf, ja.
Ach, vielen Dank. Ja, ich hab's jetzt nicht auf der Facebook-Seite gesehen, hab's so gesehen, aber cool, dass da auch andere Leute dran gedacht haben. Also wir gucken uns das auf jeden Fall an. Das ist, glaube ich, ein normales Adventure aus der Ich-Perspektive, wenn ich das richtig gelesen habe. Und jetzt kam auch eins, das hieß Tethered oder so. Das ist ein Plattformer in VR, wo man seitlich auf das Spielfeld guckt. Und Das stelle ich mir jetzt auch mega geil vor, aber wir haben es halt noch nicht gespielt. Also weil es sind jetzt so Spiele, viele Spiele rauskommen jetzt in dieser einen Woche, wie wir diese Brille haben, so viel weggerockt, wie nur ging. Ja. Aber das war lange.
Ja,
also
zum Beispiel auch Viva Ex Vivo, wo man auch erstmal durchsteigen muss, ja, das haben wir auch, was das Spiel, ja, was man da machen kann.
Genau. Aber das ist, aber ich finde dafür, dass das die Hardware neu ist, sind da echt viele verschiedene Spiele. Das muss man einfach mal sagen. Also das haben sie schon echt gut hingekriegt, weil wenn man sich an Launches von anderen Hardwares anguckt,
von der PlayStation 4 zum Beispiel.
Ja. Ja. Nee, es sind mehr, es stimmt, du sagst es, es sind mehr VR-Spiele verfügbar.
Viel mehr, ja.
Also sogar mehr originale VR-Spiele, also wirklich solche, wo du die Brille brauchst, als statt, dass es halt dazu gepatcht worden ist, als PS4-Spiele zum Launch.
Ja. Das ist mal krass.
Ja, da haben sie wirklich draus gelernt.
Ja, also es ist wirklich gut. Aber man hat auf jeden Fall eine Auswahl. Ich glaube, für jeden Geschmack ist was dabei. Mhm. Bis auf Rennspiele.
Ja, aber da sind ja auch noch ein paar angekündigt. So ist
ja, also das vielleicht war Drive Club. Man muss ja auch wirklich mal die Originalentwickler verteidigen. Die haben ja nichts damit zu tun. Ne? Also die sind ja aufgelöst worden, die das Original Drive Club gemacht haben und hat ein anderes Team übernommen. Und weiß ich nicht, irgendwie dann halt das VR-Ding draus gebastelt. Also es hat jetzt wirklich nichts mit dem alten Evolution Studios zu tun.
Bevor wieder Leute Trackmania Turbo kommt bald mit VR-Modus, also wenn man das überlebt. Ja, das habe ich gespielt auf der Gamescom schon in einer Alpha. Alter Schwede. Also dieses Höhengefühl, in einem Looping, der oben offen ist, rauszuschanzen und dann unter dir irgendwie 150 Meter Luft zu haben, um dann zu landen und einen achtfachen Überschlag zu machen, das Gefühl werde ich nie mehr vergessen.
Aber da wird einem, dem Kotztypen
das ist echt heftig. Ja.
Sehr geil.
Vielleicht haben sie aus der Beta, aus diesem Alpha-Test gelernt und wahrscheinlich wird es bei Überschlägen einfach kurz ausblenden.
Ja, und du hast ja auch gerade Ubisoft gesagt, da kommen ja auch noch ein paar Sachen von denen, Eagle Flight und so. Also das Star Trek ist nächstes Jahr erst, ne?
Ja, es wurde verschoben jetzt auf März, es sollte jetzt im November kommen und haben sie jetzt aber nochmal auf März verschoben, leider.
Genau. Aber da kommt echt viel. Und das ist ja, also wenn die Starttitel schon so interessant und cool sind, dann bin ich echt gespannt, was da als nächstes kommt. Ich will vor allen Dingen viel mehr Lightgun-Shooter. Also das Rush of Blood hat mich so weggerockt. Ich hoffe, dass Sega jetzt an einem House of the Dead VR sitzt oder so. Es wäre so geil. Freue ich mich. Oder Dead Space Extraction als VR-Version.
Das könnte ruhig nochmal kommen. Ja.
Das könnte echt nochmal kommen. Also richtig, da bin ich gespannt. Also wenn, die haben jetzt einfach mit Rush of Blood gezeigt, das ist ein Genre, das funktioniert hervorragend in VR. Hm. Da gibt's ja auch von Eve so einen Spin-Off, wo man in so einem
Gun-Jack,
ne, wo man in so einem Turm sitzt und im Prinzip auf Raumschiffe schießt. Sowas funktioniert fantastisch. Das sind natürlich kürzere Arcade-Spiele, aber warum nicht? Also wenn die VR sowieso so anstrengend ist, begrüße ich auch die kürzeren Spiele, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt nämlich mittlerweile nicht sicher, ob ich wirklich Resident Evil 7 komplett mit der VR spielen möchte.
Da würde ich jetzt gerne mal drüber überleiten. Jetzt haben wir eben sehr viele Spiele gespielt, die man auch nach einer Stunde irgendwie mal wieder absetzen kann und arcade-mäßig auch das Gefühl hat, okay, jetzt kann ich mal wieder Pause machen. Bei sowas wie Resident Evil will man aber ja nach einer Stunde vielleicht noch nicht aufhören. Also wo seht ihr, wie seht ihr jetzt die Entwicklung? Ist das jetzt ein Gimmick? Ist das jetzt sowas wie Kinect und Move, was nur so Freaks wie der Micha in 6 Jahren noch installiert und spielen werden? Oder bleibt VR und werden da coole Sachen kommen? Wie schätzt ihr das ein, Mirte?
Also ich würde sagen, da müssten die auf jeden Fall noch ein bisschen was am Display oder beziehungsweise an der Hardware dann machen, damit man länger die Brille aufbehalten kann, ohne Kopfschmerzen, Übelkeit oder Augenschmerzen zu bekommen. Weil besonders wenn man die ja absetzt, merkt man erstmal, wie anstrengend das für die Augen auch ist. Und aus gesundheitlichem Aspekt sollte man dann auch nicht, also länger als eine Stunde intensiv dann was spielen, dann mal vielleicht wieder eine Pause machen und dann weiterspielen. Und wie du schon sagst, also wenn ein Spiel wie Resident Evil oder Uncharted oder noch extremer, wenn es ein 80-Stunden-Rollenspiel wäre, Persona oder so, dann das sind Sachen, die spielt man ja auch gerne ein bisschen länger als nur ein Stündchen. Und da muss auf jeden Fall technischmäßig das noch überarbeitet werden. Vielleicht kommen ja auch zukünftig Updates der Brille raus. Also dass halt bessere Modelle dann auch erscheinen mit einem besseren Display, was augenfreundlicher auch ist. Und ja, auch je nachdem natürlich, wie diese Spiele dann auch über das VR gespielt werden. Ob man dann jetzt ähnlich wie bei Bound, dass man eher halt so indirekt mit dabei ist oder ob man wie hier sei Lai, wirklich dieses schummrige Gefühl hat durch die Steuerung. Und da kommt das dann natürlich drauf an, wie setzen die das um. Aber ich denke mal, das hat auf jeden Fall Potenzial und erweitert auch nochmal den Spielegenuss. Also
ja, für Spieledesigner, denke ich, wird VR
stell dir mal vor, einfach sein und
schon
bleiben. Durch die tollen Welten bei Uncharted zu laufen, also irgendwie durch die Tempelanlagen, Dschungel und Städte. Also das sind
Und wenn es nur wie Bound wäre, genau. Und wenn man nur irgendwie so mit dabei wäre, das wäre schon
Wahnsinn. Ja, also das schon alleine oder auch Final Fantasy, also das wäre fantastisch, wirklich mal in einem Rollenspiel dabei zu sein. Also mal gespannt, ob es irgendwann so ist wie in Otherland, also in der Buchreihe von Ted Williams, dass man dann das Gefühl hat, man ist tatsächlich körperlich in der VR, da sind wir noch weit von entfernt, aber visuell gesehen mit den Brillen, da bin ich mal gespannt, was sich da noch alles entwickeln wird.
Glaubst du, Micha, dass jetzt so schnell eine Hardware-Revision kommt? Also ich meine, die PlayStation 4 hat jetzt ein paar Jährchen gebraucht, bis jetzt sowas wie eine PlayStation 4 Pro rauskommt. Die übrigens, kurz als kleiner Einschub, die wird die Berechnung ein bisschen besser hinkriegen. Also die Leute bei Crytek haben gesagt, Robinson The Journey wird mit PS4 Pro in VR ein bisschen besser aussehen, weil sie halt mehr Rechenpower haben. Das heißt, es gibt weniger Pop-ups, die Kantenglättung ist ein bisschen besser, aber das Display verändert sich.
Boah, was für ein teures Jahr, also ey. PlayStation Pro, VR.
Ja. Aber glaubst du, dass die PlayStation VR jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr die PSVR mit einer Pro-Version rauskommt? Kann ich mir ehrlich gesagt bei Sony nicht so ganz vorstellen, auch wenn ich es mir ehrlich gesagt ein bisschen wünschen würde, dass sie jetzt Jahr für Jahr die Displays verbessern bei den VR-Brillen. Aber vom Kostenfaktor, vom Produktionsfaktor halte ich es ehrlich gesagt nicht für massenkompatibel, dass da jedes Jahr jetzt
ein neues. Nee, ich denke, wenn überhaupt frühestens in 2 Jahren und auch nur, wenn VR ordentlich abhebt. Also jetzt momentan, während wir hier reden, ist das Ding ja ausverkauft. Das heißt also, der Zuspruch ist auf jeden Fall da und das Interesse.
Naja gut, wir wissen nicht, wie viel sie produziert haben, aber zumindest.
Also zumindest ist es ja jetzt nicht so ein Ding, was wie blind in Regalen liegt, wie die Vita oder sowas. Ne? Das scheint also auf jeden Fall schon Erfolg zu sein. Und das Interesse seitens der Entwickler ist halt auch groß, zumal sie ziemlich viele Entwickler auch ihre Spiele sehr einfach nachpatchen können. Also einen VR-Modus zu implementieren ist, je nachdem, was für ein Konzept du hattest, auch nicht so komplex. Deswegen gibt's da auch für Entwickler durchaus einen echten Mehrwert, dann diese Zielgruppe dann nochmal anzusprechen oder vielleicht auch sogar neuen Kaufanreiz zu generieren für Leute, die sich vorher für so ein Spiel nicht interessiert haben. Zum Beispiel gibt's Volume, dieses Stealth-Spiel von dem Mike Bitchell, der auch Thomas Was Alone gemacht hat. Sehr gutes Spiel übrigens, das Volume. Gibt's halt auch als VR-Modus und das sieht super geil aus. Und das haben sie einfach nachgepatcht. Sowas ist cool. Aber wenn ich jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, würde es nicht Sinn machen, vor 2 Jahren da was Neues zu machen, ohne die Leute zu verärgern. Ich glaube, die PS Pro ist jetzt nach 3 Jahren, ne? Wie alt ist die PlayStation 4? 3 Jahre? 2 Jahre? Meine Erinnerungen verschwimmen. Ich glaube, die ist vor 3 Jahren rausgekommen, ne? Und das ist auch so ein Punkt. Und du siehst ja die Reaktion. Ziemlich viele Leute sind ja sehr zwiegespalten. Viele sagen so, ja, ist ja eigentlich geil, dass eine PS Pro rauskommt. Aber einige sagen auch, warum? Warum soll ich jetzt nochmal 400 Euro ausgeben? Das ist gar nicht der Sinn von der Konsole. Ich habe mir eine Konsole gekauft, damit ich eben nicht diesen Aufrüstwahnsinn habe. Und ich glaube, Sony wird das so schnell nicht machen. Und das bedeutet, glaube ich, vielmehr, dass ziemlich viele Entwickler eher so um das Design der Brille drumherum arbeiten und damit dann gehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt die ultrafetten, super fotorealistischen Spiele jetzt in den nächsten 2 Jahren kommen mit dieser Brille. Geht auch gar nicht. Also wenn es nicht aussieht, sehen soll wie Drive Club, das wollen ja die Leute tun, nichts vermeiden. Boah, wie krass das Spiel von uns abkriegt. Aber es sieht halt auch scheiße aus. Und also da werden die Entwickler irgendwie drumherum arbeiten und auch Lösungen finden, um ihre Spiele auch optisch attraktiv zu machen. Ja. Aber ich glaube, das wäre dumm eigentlich. Warum soll man jetzt die Käufer der ersten VR-Generation so verarschen und dann nach einem Jahr eine neue Version rausbringen? Das ist Quatsch.
Ich denke auch, dass diese Gefahr als Early Adopter da quasi in den sauren Apfel zu beißen, ist jetzt bei PlayStation VR relativ gering. Weil man das Paket, was man da jetzt kauft, das wird auch die nächsten Jahre aktiv sein und aktiv bleiben. Und man wird ein bisschen Verbesserung spüren, unabhängig davon, ob man es jetzt kauft oder in einem Jahr, wenn man halt dann eine PlayStation 4 Pro anschließt zum Beispiel. Ja? Dann wird es auch schon ein bisschen besser damit werden. Und ich glaube auch, vor 3 Jahren wird nicht VR 2 rauskommen. Man muss allerdings aber halt auch ganz klar wissen, wenn man sich jetzt für PlayStation VR entscheidet und man hat auch einen leistungsfähigen PC, dann ist es schon hinten dran. Also was HTC Vive und Oculus Rift, die sind jetzt schon besser und die werden, glaube ich, auch schnellere Update-Zyklen haben, weil sie halt einfach nur davon leben. Ja, die haben halt nur diese Hardware, die sie machen. Und haben auch ein ganz andere Zielgruppe, denen auch die 900 Euro
wollte ich eben so wollte ich sind. Eben also, sagen, das hängt auch ein bisschen davon ab, was einen auch persönlich an Spielen interessiert, ne, weil diese ja. Ich wette, diese Sony Spiele, die es gibt, und die Konsolenspiele, die differenzieren sich auch alleine vom Zielpublikum sehr. Das Tiferet zum Beispiel, dieser Plattformer, der wird nicht für einen PC rauskommen, und umgekehrt wird es da jetzt nicht die Hardcore Panzer Simulation auf der Konsole geben. Ich glaube, da muss jeder dann gucken, was einen auch interessiert. Also wer jetzt zum Beispiel eine Flugsimulation, was ja echt reizvoll ist im VR wahrscheinlich, dann im VR zu spielen, der braucht natürlich so eine PC-Fassung. Also was wird es auf Konsolen halt nie geben. Aber wer jetzt halt, ich glaube, so eher so arcadige Games haben möchte, wie ich zum Beispiel, also ich stehe ja sowieso auf so Sachen wie Stardust oder halt Rail-Shooter, ich glaube, dann ist man mit der Konsolenversion auf gar keinen Fall schlecht beraten, weil das dann auf der Vive zu sehen ist dann doch eher, also es ist nicht unmöglich, es gibt bestimmt auch solche Spiele so, aber es ist halt immer so eine Frage der Bequemlichkeit und auch was für man ein Setup zu Hause hat so. Also viele Leute bauen sich jetzt nicht extra einen PC auf, nur um VR irgendwie zu spielen so. Wobei man ja.
Nee, und ich finde, und das muss man wirklich nochmal betonen, das Ding kostet 400 ja. Euro oder eben 460 mit der Kamera, und das ist ein, also der Preis ist es schon wirklich teuer, aber für das, was als Erlebnis dabei rumkommt, das muss man natürlich jetzt abwägen, ist einem das wert? Ich meine, es gibt mehr Spiele als beim PlayStation Launch, man hat eine ordentliche Auswahl, man muss natürlich die Spielkäufe auch noch mitrechnen, aber wenn man wirklich Bock auf VR hat, dann kann man die PlayStation VR absolut
empfehlen. Ja, das auf jeden Fall.
Definitiv.
Preislich kann ich das jetzt nicht beurteilen, was euch das wert ist, aber im Vergleich zu den anderen VR-Erlebnissen ist es nicht so weit hinten dran, dass man sagt, es ist nur halb so gut, weil es nur halb so viel kostet. Es kommt wahnsinnig nah dran, und was die aus der PlayStation an Power rausholen, um dieses VR-Erlebnis dann noch gut darzustellen, gerade finde ich bei Batman VR, das ist grafisch wirklich beeindruckend. Mhm. Da drin zu stehen, und man sieht dann irgendwie Cobblepot genau vor sich und kann ihn irgendwie angucken und schaut halt wirklich auch mal Spielfiguren auf Augenhöhe entgegen. Das habe ich im VR-Podcast schon zu Batman gesagt. Das ist ein so ein Spielgefühl. Oder auch wie du gesagt hast, Mirte, bei Bound, wenn man wirklich im Spiel mit drin ist, das ist fantastisch. Also ich möchte es nicht mehr missen, und ich werde auch VR weiterhin treu bleiben, weil ich einfach dieses Erlebnis, ich möchte es nicht nur, also ich merke dann jetzt schon auch nach dieser Woche intensiven VR, war ich dann auch mal froh, mal wieder eine Stunde FIFA 17 einfach auf einem 2D-Display zu zocken und einfach ja. nicht so immersiv drin zu sein, sondern einfach auch mal wieder ein bisschen so easy going zocking. Ja? man ist schon sehr drin, auch die Arcade-Games sind körperlich anstrengender, also ein Rush of Blood zu spielen ist körperlich wirklich anstrengender auch, weil man nicht nur die Augen belastet, ja, sondern eben auch rumballert, und man ist viel mehr drin in diesem Spiel als auf einem 2D-Bildschirm.
Stell dir mal das in Beat'em-ups vor. Mit den Eistüten und dann so ein bisschen Tekken.
Das haben sie in Kinect tatsächlich versucht.
Ja, gut, dann,
ne?
Dann sind wir ja, wieder genau. Kinect.
Aber das würde tatsächlich mit den Move-Controllern besser funktionieren, ne? Weil es eine fließende Übergangsbewegung gibt, das stimmt. Gab's ja wirklich früher, ne? Kennt ihr noch Game Tech oder wie das hieß? Das war so ein Ding für PS2. Das war so eine Einheit, die du auf den Boden gestellt hast, und dann war das so mit Schnüren verbunden. Und dann musstest du so Handschuhe anziehen. Und je nachdem, wie du an der Schnur gezogen hast, war das dann die Bewegungserkennung. Es gab wirklich ein Ego-Prügelspiel dafür, was echt gut funktioniert hat. Und Golf, es waren die beiden einzigen Spiele, die dafür rausgekommen sind. Aber beratet mal, wer das Teil im Regal hat. Weil das wollte natürlich dann wegen dieser zwei Spiele, die man haben. Aber es hat echt gut funktioniert. Es war so wirklich der Vorläufer zu diesen ganzen Wii-Sachen. Es kam lange davor raus. Es hieß Dark Wind oder so. Und es hatte auch wirklich diese abgefahrenen Videogame-Prügelspielfiguren. Es war halt einfach ein Prügelspiel aus Sichtperspektive. Man konnte Leuten aufs Maul geben. Sowas müsste es jetzt eigentlich auch mal geben für VR. Das stimmt.
Ja, kommt. Also Tekken ist angekündigt mit VR.
Cool.
Tekken 7.
Also ich finde es spannend. Also ich bevorzuge sehr wahrscheinlich dann wohl eher die kürzeren Spieler. Momentan ist mir das ein bisschen zu anstrengend. Ich müsste dann immer zwischendurch pausieren. Das kann sein, dass man sich körperlich daran gewöhnt, so. Aber Thumper zum Beispiel.
Ich bin sehr gespannt. Resident Evil kann man ja jederzeit wechseln. Ich bin auch gespannt, wie das angenommen wird, so dieses Hin- und Her-Wechseln. Und wir wissen jetzt ja auch, es hat eine Ab-18-Freigabe bekommen, wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen, weil wir doch damals noch diskutiert hatten, ob VR jetzt eine andere Altersfreigabe kriegen.
Ich habe ja jetzt gedacht, als Rockstar Red Dead Redemption angekündigt hat, dass es vielleicht auch hätte Manhunt VR sein können. Das hätte dann wahrscheinlich, Ja, ja, das rote, da war, also klar, bei dem zweiten Teaserbild war dann schon klar, dass es eine Sonne ist, dann war das, war der Gedanke weg, so, aber am ersten Mal dachte ich so, okay, wenn sie jetzt wirklich in Diskussion bleiben wollen, dann müssten sie sowas eigentlich bringen, aber ich wette, die arbeiten, die testen daran.
Red Dead in VR, ja. Dann werde ich dann immer da bleiben.
Gut, also ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst jetzt, unsere Erlebnisse, dieses Übelkeitsgefühl muss jeder für sich ausprobieren, nicht, das hängt stark, haben wir schon gesagt, vom Game Design ab. Die Sachen, die wir jetzt so angespielt haben, die kriegen das ganz gut in den Griff, mit zwei, drei Ausnahmen. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, geht mal zu irgendjemandem, der es hat und probiert es aus, weil wenn man dafür anfällig ist, wenn man auch bei Ego-Shootern schon Motion Sickness verspürt, dann ist VR wirklich auch ein kritisches Minenfeld, genau. Weil man da sehr schnell Unwohlsein fühlen kann und dann machen die Spiele auch einfach keinen Spaß. Also sobald man dieses Unwohlsein-Gefühl bekommt, muss man aufhören, weil das ist einfach unangenehm. Denn da verdirbt man sich, glaube ich, auf lange Sicht auch das
Spielspaß. Eine Sache, die wichtig ist, ne? Also PSVR ist auch, wenn man das jetzt für die Familie kauft, ne? Also das Ding ist sowieso erst ab 12 empfohlen. Das sollte man auch unbedingt einhalten, weil die Entwicklung der Augen bei Kindern ja auch erst ab einem bestimmten Alter abgeschlossen ist, sollte man auf jeden Fall nicht machen. Das ist wie beim 3DS, da gibt's ja auch eine Warnung, irgendwie nicht unter 6. Ja. Unbedingt ernst nehmen, weil ihr wollt nicht, dass euer Kind später Probleme hat. Aber was ich auch sagen wollte, das ist für Familien sicherlich auch ganz gut. Das ist eine geschlossene, saubere Umgebung. Also die Spiele, natürlich gibt's auch brutale Horrorspiele so, da 18 heißt aber 18, klar, halt auch 8, aber es ist jetzt nicht so wie bei den PC-Varianten, dass du dir halt irgendwie Testsoftware oder irgendwie Pornokram runterladen kannst und nicht kontrollieren kannst, was deine Kids dann da so machen. Also das ist auch ein Gedanke, den man berücksichtigen sollte, weil bei Sony wird ja alles gefiltert. Die haben halt auch strenge Maßnahmen und sagen, okay, das geht nicht. Und alles irgendwie so im Rahmen von Altersbeschränkungen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der gerade so für Leute, die die Kids bei sich zu Hause haben, nicht unwichtig. Also sollte man andersherum natürlich, wer natürlich Pornos gucken will, für den ist die PSVR natürlich nichts. Nee. Also das müsst ihr entscheiden. Aber das wollte ich halt nochmal einwerfen. Das ist halt einfach in sich geschlossen, kontrolliert.
Ja, es hat halt beides hat Vor- und Nachteile natürlich. Ich finde vor allem auch jetzt unabhängig vom Porn-Faktor, finde ich es halt auch schade, dass man einige experimentelle VR-Sachen da nicht sehen wird. Also ich weiß nicht, sowas wie Tschernobyl VR zum Beispiel, ja, oder auch so edukative Geschichten oder sehr experimentelle Indie-Sachen, die in VR möglich sind. Das muss halt alles erst durch die Sony-Lizenzierung durch und so. Das heißt nicht, dass das davon ausgeschlossen ist, aber man hat natürlich deutlich weniger Zugriff auf experimentelle VR-Sachen.
Das stimmt, als das stimmt, PC. Aber ich finde bei VR, dadurch, dass du ja auch, das ist ja nochmal ein gesundheitlicher Unsicherheitsfaktor. Wir wissen jetzt selber nicht so genau, wie diese VR-Brille sich auf unsere Gesundheit auswirken wird. Wer weiß, also in einem Jahr fluchen wir vielleicht auch über diese Brillen, weil wir Sachen festgestellt haben, die wir jetzt noch nicht sehen. Oder nicht sehen. Das ist halt eine kontrollierte Umgebung. Und ich finde, gerade bei so neuer Hardware und bei neuen Spielen ist es kein Nachteil. Es ist gut, da jemanden zu haben, also Sony zu haben, die sagen, okay, das ist ein Qualitätsniveau, was geht. Oder das ist ein VR-Spiel, wo die Leute nicht reihenweise kotzen oder irgendwie andere Probleme bekommen. So, das ist wirklich der Vorteil. Genau, also es muss bei Hedelei also auch viele Tests gegeben haben, die gesagt haben, wieso, ist doch alles super klar. Und das muss dann, also diese Qualitätskontrolle machen die. Also die ganz wilden Sachen, die du anmachst und danach wirst du verrückt, das wird es dann sehr wahrscheinlich halt einfach nicht geben. Und das ist eigentlich eine ganz gute Kontrolle so.
Naja, dass ich bei Kitchen lachen musste,
das war wahrscheinlich nicht beabsichtigt. So. Ja, aber das ist nämlich durchaus ernst, weil wenn man sich auf dem PC irgendeine Demo aus dem Internet runterlädt, man weiß nicht, was da passiert, die könnten ja auch total krasse Stroboskopfarben auf dich in deinem prasseln lassen. Du weißt es vorher nicht, weil deine Freunde sagen, probier doch mal aus und dann ist dir den ganzen Tag schlecht oder das Kopfschmerzen.
Die Warnung ist ja auch bei PlayStation VR, dass da auch dabei steht, dass auch Menschen, die vorher nicht damit irgendwie Probleme hatten, trotzdem auffassen sollten, wenn irgendwelche, Augenprobleme oder dass man halt irgendwie dann doch keine Epilepsie anfällt.
Genau, und das ist mal echt kein Witz, weil die Brille kannst du nicht einfach mal abnehmen und wenn du das alleine ausprobierst, ist halt auch niemand da, der dir hilft und so. Ja. Und deswegen sollte man diese Gesundheitswarnung am Anfang unbedingt ernst nehmen. Und da wird es jetzt bestimmt auch Studien geben und alles, aber deswegen finde ich die kontrollierte Umgebung jetzt für den Beginn, glaube ich, ganz gut, dass es da immer, ne, dass es die Kontrolle gibt.
Ja. Apropos für Familien, ich finde es aber in dem Aspekt auch für Familien oder auch für gesellige Spieler, mit der Ausnahme von Keep Talking and Nobody Explodes, gibt's einen eigenen Podcast für, geiles Ding, unbedingt anschauen. Das ist das einzige Social VR Game, wo du auch quasi mit Mitspielern spielen kannst, neben dem, was in diesem Kit da dabei ist. Wie heißt denn das? wo einer in der VR ist und die anderen spielen mit normalen Controllern. Das ist auch in dieser
VR-Sammlung. Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
VR-Worlds.
Ach so, ja.
Da nicht ausprobiert.
Also da gibt's so eins, was so an Wii U erinnert. Also die gleiche Spielidee wie bei Nintendo Land, dass einer in VR ist zum Beispiel eine Katze und schaut hinterm Vorhang her und die anderen müssen irgendwie mit dem Controller so Käsestückchen klauen. Weißt du? Total geil. Also das lohnt sich wirklich. Das kann man auch mit der Familie spielen. Und Keep Talking and Nobody Explodes ist auch einer in VR, sieht eine Bombe und die anderen wissen aber, wie sie entschärfen geht. Aber alles andere, was ich bis jetzt gespielt habe, ist wirklich so, du bist komplett verschluckt von dieser VR-Geschichte. Du hast die Brille auf, du siehst nur unten so einen kleinen Lichteinfall. Du hast die Kopfhörer auf, du hörst nicht mal, wenn jemand zur Tür reinkommt. Das Problem haben alle VR-Sachen. Du bist halt komplett hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Und ich habe immer damit gespaßt. Ich stelle mir immer vor, wie Kasimir,
dein Kater, ist schon häufiger passiert.
Während du hier The Lie spielst, dir auf dem Schoß hüpft und die Krallen
ausfährt. Ja, ist schon passiert.
Das möchte ich gerne mal auf Video sehen. Auf
YouTube. Ich hoffe, dass wir nie irgendjemand aufnehmen. Aber das ist schon passiert. Und das schreckt sich auch. Und man muss aber das, vor allem muss man wirklich aufpassen, wenn man Haustiere hat. Also man braucht immer wirklich jemanden, der daneben sitzt und auch aufpasst. Weil du trittst die Katze weg, versehentlich. Weil du einfach, weil du es einfach nicht siehst oder bemerkst und so drin bist im Spiel irgendwie. Das geht schon krass. Aber was nicht ist, kann er noch werden mit Social Games, wollte ich noch sagen. Also das Nobody, der quitscht schon gar nicht. Wie heißt das? Keep Talking?
Ja. Nee, aber ich wollte nur bei diesem Isolierfaktor, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Man erschrickt sich wirklich zu Tode, wenn jemand dich anfasst, während du in VR bist. Also wirklich, wenn ihr euch VR anschafft, egal was für ein VR-Gerät, macht klare Richtlinien aus. Wirklich, ganz ernsthaft. Ich habe meiner Family gesagt, wenn ich in VR bin und ihr kommt irgendwie rein, klopft irgendwie laut an die Tür, berührt mich auf gar keinen Fall oder versucht mich laut zu rufen. Keine Ahnung. Also da muss man irgendwie Spielregeln finden, weil antippen ist wirklich das Schlimmste. Da musst du nicht mal ein Horrorspiel spielen. Es ist so ein Out-of-Body-Experience, wenn du gerade in Eve Valkyrie rumfliegst und jemand fasst dich an. Dass man dann irgendwie nicht reflexartig zuckt und um sich schlägt, das passiert halt locker, weil du halt so einen Schreck kriegst. Also da muss man wirklich Spielregeln finden. Es gibt ja dann auch diesen Ausschaltknopf oder den Pauseknopf oder so, das kann man dann ja alles machen. Was mir fehlt, ist so dieser Kameramodus, den man am Anfang hat, den würde ich gerne auf Knopfdruck einschalten, weil dann würde ich sehen, was um mich rum ist.
Das stimmt, ja.
Steam, also HTC Vive hat diesen Modus, da kannst du quasi umschalten und dann siehst du aus den Augen der Kameras. Das heißt, du hast dann quasi so eine infrarotartige Ansicht um dich rum. Das heißt, du kannst umschalten und dann siehst du das, Vive-Kameras den Raum wahrnehmen, das siehst du dann in deinem Display. Das heißt, es ist so ein bisschen so das Gefühl, als würdest du das Visier hochklappen und so wie Sam Fisher in den Infrarot-Ansichtmodus wechseln. Und da die Kamera ja sowieso aufgebaut ist, wäre es doch eigentlich ein leichtes zu sagen, Home-Button drücken und dann zeigt mir die Kameraansicht und ich sehe mich selber und dann sehe ich auch, was um mich rum ist und dann kann ich auch irgendwie da hingreifen. Also das würde ich mir gerne als Patch noch wünschen, dass solche Usability-Geschichten irgendwie.
Das ist auch vielleicht eine gute Sicherheitswarnung, wenn jemand neben einem sitzt, also auch, dass man es weiß, weil man dann zum Beispiel über die Boxen spielt. Diese Person sollte sich immer in Acht nehmen, weil man sich ja in VR auch ein bisschen immer dreht und mal auch dann eventuell mal ausschlägt. Und dann kann das auch schon mal häufiger passieren, dass der andere dann einen abbekommt, wenn er zu nahe jedenfalls neben einen sitzt. Oder ja, die Katze auch. Aber weil man das ja einfach, so wie du sagst, man ist so isoliert, man sieht ja das dann auch nicht so wirklich. Wie sitzt jetzt die Person? Manchmal erwischt man sich dabei, man sitzt irgendwie jetzt völlig schräg auf dem Sofa. Der Fernseher ist auf einer ganz anderen Seite und aber trotzdem guckst du irgendwie Richtung Tür. Also das ist dann schon, also für Leute im Raum, die sollten ebenfalls auf sich aufpassen.
Ich weiß schon, was im nächsten Paranormal Activity Film als Schockeffekt kommt. Irgendjemand schaltet diese externe Kamera ein und dann steht da irgendwas hundertprozentig. Wollen wir wetten?
Das können die ja sogar in einem Spiel verwenden.
Sie hatten im vierten Film wirklich die Kinect-Kamera als Effekt so und dann gibt's da diese kleinen Sensorchen. Also wenn du auf Infrarot oder so stellst, dann sieht man diese Punkte und dann haben sie das dann so gemacht, dass man die Geister dann auch irgendwie sehen kann, obwohl sie nicht da sind, sondern wenn sie schon so weit gehen, warum nicht? Also die Idee ist ja so, Alltagsgegenstände zu nehmen. Bestimmt kommt das nächste Mal irgendwas mit VR.
Das wäre dann ja auch dann witzig, wenn du dann im VR diese Möglichkeit hättest, mit der Kamera einzuschalten und anstatt eine Katze sitzt neben dir ein Zombie oder so.
Boah, also da, wirklich. Also ich warte darauf, dass mehr Spiele, also auch Horrorspiele kommen, die dich noch mehr verarschen. Also bestimmt kommen da irgendwie Sachen. Also bei Antidorm war schon so coole Sachen dabei, dass ich hoffe, dass die da in diese Richtung auch viel mehr machen. Da geht große Hoffnung.
Cool. Also, wie gesagt, Preis lohnt sich nicht, kann man, muss man einfach für sich selber ausmachen. Das finde ich bei so einer Preisklasse irgendwie schwierig zu sagen, was einem das wert ist oder was nicht. Aber unabhängig vom Preis, finde ich, ist es auf jeden Fall ein gelungenes Stück
Hardware. Ja, man kauft auf jeden Fall für 400 Euro keine Scheiße. Das ist das Wichtigste, was man sagen muss. Genau. Also man denkt 400 Euro.
Und man kauft tolle Erlebnisse ein, die man so auch noch nicht erlebt hat.
Ja, ja. Also es ist ein gutes Ding, ist teuer, ja, aber das Gerät ist gut verarbeitet, keine Probleme mit Kabeln oder so, ist ein super Ding. Und ich war selber eigentlich sehr erstaunt, wie gut das funktioniert. Also
und wirklich ein idealer Einstieg in den VR, weil es gibt schöne Software-Titel. Und ich glaube, das, was da jetzt noch uns bevorsteht, wird mit dieser Hardware auch noch so sein, dass man sich nicht nach einem Jahr jetzt ärgert, dass man jetzt schon eingestiegen ist. Klar wird das Ding billiger werden in einem Jahr, das ist ja immer so. Und klar wird es dann vielleicht bestimmt auch ein Bundle geben mit PlayStation Pro, VR-Brille und Move-Controller zu einem tollen Preis. Das wird alles kommen, definitiv werden solche Bundles kommen, die dann insgesamt günstiger sind. Aber man wird sich, glaube ich, nicht grün und blau ärgern, wenn man jetzt schon vor Weihnachten eine PlayStation VR kauft und damit schon diese Erlebnisse haben möchte. Das wird nicht so ein krasser Early Adopter Burn sein, wie man sonst gewohnt ist. Oder? Also es wird nicht so sein, dass jetzt nächstes Weihnachten schon direkt die PlayStation VR 2 rauskommt.
Ich fress ein Besen, wenn es so ist. Also das glaube ich nicht. Aber wenn doch, werden wir das sehr bereuen, was wir jetzt gerade gesagt haben.
dann haben wir es nie gesagt und schneide ich das auf den Podcast raus. Nein. Also wirklich cooles Ding, sehr gelungen. Ich finde, dass auch Sony es jetzt damit geschafft hat, so innerhalb noch immer dieser Preisspanne zu bleiben, dass VR massentauglich wird, allein durch den Preis. Und das haben nämlich Oculus Rift und HTC Vive werden das mit dem Preis nicht schaffen, weil man dann entsprechend eben auch noch eine gute Grafikkarte braucht. Und die PlayStation hat so eine große installierte Userbasis, dass sie jetzt mit diesem Zusatzgerät wirklich auch VR massentauglich machen können. Ist mir auch relativ egal, wie viele Leute das VR haben, aber wichtig daran ist halt, dass die Spieleentwickler sagen, es lohnt sich, unsere Spiele für dieses VR anzupassen. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass die Entwickler sagen, das machen wir, das lohnt sich, VR mit PlayStation zu unterstützen, das wird auf jeden Fall, das wird sich lohnen. Und es ist nicht so ein Rohrkrepierer, wie es Kinect und Move waren, oder Wii U, wo die Firmen dann gesagt haben, naja, also für die Wii U machen wir jetzt nichts mehr, weil es sich einfach
nicht lohnt. Die das, zweite ich, Kinect mit PlayStation VR die zweite so Kinect für die Xbox war technisch sehr gut, aber da gab es leider keine Spiele. Die
war super.
Das ist das Problem.
Ja, aber weil du auch, wie du gesagt hast, Spiele in VR-Modus, so wie bei Bound, einen zusätzlichen VR-Modus zu integrieren, ist, Micha, da bist du der Fachmann, ist deutlich einfacher, weil du ja schon du musst eigentlich nur die Aussteuerung auf die Augen übernehmen, weil das Spiel ist ja schon VR und die Kameras hast du auch schon drin. Und bei Kinect musstest du ja neue Bewegungsmuster quasi implementieren, um dir da was Sinnvolles für einfallen zu lassen. Aber wenn du sowas wie Bound, also einen ganz normalen Plattformer mit Controller steuerst, dann die Kameras so auszusteuern, dass du mitten im Spiel bist, ist deutlich
einfacher. Ja, also klar, so in der Theorie kann man das auch mit jedem Spiel machen. Ob es dann Sinn macht, das findet man dann einfach heraus. Also es wird dann natürlich intern getestet, ob das auch funktioniert. Weil nicht jedes Spiel ist auch vom Spielablauf und vom Design so gemacht, dass man jetzt automatisch VR drauf knüppeln kann. So ist das jetzt nicht. Aber ziemlich viele Spiele, wie zum Beispiel Rest zum Beispiel, war ein gutes Beispiel. Es war damals schon so ein Spiel, wo du dachtest, boah, das mit einer Brille wäre geil. Und das haben sie eigentlich mal gemacht. Und das ist jetzt nicht technisch nicht so aufwendig, wie man vielleicht glaubt. Das ist halt wirklich diese Aussteuerung. Und auch Spiele für VR zu konzipieren, ist durchaus etwas, was einen Rahmen hat. Ne? Also je nachdem, wenn man sich beschränkt, wenn man sagt, ich sitze jetzt hier an dem Punkt oder ich sitze in der Lore oder in einem Cockpit, dann kannst du um diese Sitzposition herum designen so. Und da kann man alle Eventualitäten auch abdecken, gerade wenn man so eine Ray-Geschichte irgendwie macht oder so. Und ich glaube, wenn diese Hardware-Basis einmal da ist und so, dann wird es auch, also die Hürde ist nicht so groß, jetzt in VR-Titel zu machen. Also nicht im Vergleich zu anderen. Also ich würde sogar eher sagen, dass wenn man sich dazu entschließt, VR zu machen, man dann auf sehr viele Grafik-Assets dann auch verzichten kann, weil man jetzt nicht zwingend die super realistische Grafik haben muss, sondern wenn man von vornherein stilisierte Optik nimmt, dann kann man auch mit etwas kleineren Produktionskosten drangehen und das Erlebnis muss darunter nicht leiden. Battlezone ist jetzt wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel. Es sieht ja aus wie ein Spiel aus den 70ern, nur in 3D irgendwie. Aber das macht es nicht schlecht. Ja, wie Tron, es sieht aus wie Tron, Tron mit Panzer, aber es ist trotzdem geil. Und das ist jetzt nicht so, dass die Panzer den fettesten Polycount haben, aber es sieht einfach im Zusammenhang geil aus. Und es funktioniert einfach, weil es diesen dreidimensionalen VR-Effekt hat. Und plötzlich sind so Assets, die in 2D einfach langweilig aussehen, wo du sagst, sind durch diesen 3D-Effekt plötzlich wieder interessant. Und man muss einfach nur clever drumherum designen. Und das können auch kleinere Entwickler. Und
was man auch nicht unterschätzen darf, ist eben, dass VR eine Multiplattform-Geschichte ist. Du entwickelst nicht exklusiv für PlayStation VR, aus der technischen Sicht jetzt als Entwickler, sondern siehe Ubisoft, sowas wie Eagle Flight oder Star Trek Bridge Commander, kannst du 1:1 mit leichten Anpassungen, so wie bisher auch, auf PlayStation VR realisieren, aber eben dann auch in den Oculus Store bringen und eben auch auf Steam für Steam VR bringen, ja, also für HTC Vive. Da musst du halt nur von den Steuerungseinheiten ein bisschen was anpassen, aber das hast du ja immer, diese Problematik mit den unterschiedlichen Plattformen. Aber es ist halt was völlig anderes, als wenn du explizit fürs Wii U Tablet was entwickelst oder für Kinect oder für die Move Controller damals oder für die Vita oder den 3DS, ja. Also du hast automatisch schon eben alle VR-Geräte damit abgedeckt, wenn du sagst, ich mache jetzt ein Spiel in VR. Auch wenn es ein exklusives VR-Spiel ist wie Star Trek, hast du trotzdem eine größere Reichweite, auch wenn PlayStation VR jetzt floppen sollte, hast du trotzdem noch den Oculus, den PC-Markt und
ja, man hat auf jeden Fall diese Fallback-Lösung auf jeden Fall. Also das ist nicht die Gefahr. Ja. Kinect war ja genau das Problem. Es gibt ja nur einen Kinect auf diesem Planeten, also eine Plattform dafür.
Genau, also das hast du
gekauft. Ja, genau, das habe ich gekauft. Das einzige existierende Exemplar. Der einzige, der die vorgespielt hat. Nein, also das ist wirklich ein, auch das darf man nicht vergessen. Man spricht ja damit drei Hardware-Basen an. Und dann kann man theoretisch auch noch auf diese Brillen,
theoretisch auch noch
richtig, auf diese Samsung-Brillen und so portieren. Und das ist schon ganz cool. Insofern ist das Risiko für VR zu produzieren, wenn man jetzt nicht einen Exklusivvertrag mit Sony oder so hat, auch nicht so mega hoch. Deswegen glaube ich schon, dass jetzt eine Menge Spiele kommen. Ich habe auch irgendwo gelesen, aufgeschnappt mit allen Patches und so, 180 Spiele innerhalb des nächsten halben Jahres. Mhm. Ey, das ist Wahnsinn. Das ist total geil. Also bestimmt ist einiges davon so, haha, wir haben VR drin und dann guckst du auf eine Karte und es ist langweilig. Aber eigentlich theoretisch ist das geil, dass du eine Brille kaufst und hast direkt so viel Auswahl. Das ist schon cool.
Also Also ich bin begeistert. Ich bin nicht ganz so, dass ich am Anfang dachte ich, als VR noch angekündigt war, dass ich dann die ganze Zeit nur noch VR machen will. Und jetzt habe ich schon gemerkt, so es relativiert sich ein bisschen, weil es halt einfach anstrengend ist. Also es war schon so, wie ich vorhin gesagt habe, ich will zwischendurch immer mal wieder auch was anderes machen und es ist ein bisschen so eine Hürde, will ich jetzt wirklich in VR was spielen oder will ich jetzt lieber in Ruhe noch mal eine Runde mit
Witcher? Nee, ich will dieses Leihgerät von Sony gar nicht zurückgeben.
ja, das will ich auch nicht.
Aber mir gefällt das unheimlich gut. Ich brauche diese Stundenpausen natürlich schon. Das mache ich aber bei normalen Spielen im Regelfall auch, dass ich mal zwischendurch aufstehe. Aber gerade diese, ich will noch mehr von diesen Arcade-Spielen, das ist so geil. Das macht wirklich super Spaß. Man hat wirklich Gefühl wie vorher noch nie. Und ich habe dann auch ich bin super gespannt. Also ich bin auch sehr angetan davon, trotz kleinerer technischer Einschränkungen.
Gut, dann machen wir den Sack jetzt mal hier zu, damit wir uns wieder VR-Titeln widmen können. Miette, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, gerne. Es war auch, wie gesagt, das erste Mal, dass ich so VR-Erfahrungen gesammelt habe. Und das war also für mich total spannend. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht damit.
Ganz kurz als Abschluss noch, hast du ich weiß schon nicht mehr, wie das tolle Spiel heißt. das Weltraumspiel, No Man's Sky. Ja. Hast du No Man's Sky noch arg lang weitergespielt? Weil das wäre auch ein idealer Kandidat für VR.
Ja, das habe ich schon gedacht bei Space Scavenger, wo ich dachte, wow. Also No Man's Sky schon alleine wegen der Sequenzen im Weltall und dann natürlich auf den Planeten, wenn man da sich so direkt durch die Fauna, auch Flora und Fauna bewegen könnte, das hätte auf jeden Fall was. Da müsste natürlich das
gerade mit dem Cockpit.
Genau, da müsste nur das Spiel natürlich an sich grafisch dann natürlich mehr bieten, weil da dann das Problem ist, bei VR ist ja wirklich so, man geht ja sehr nah heran an die Objekte und ich glaube, da wäre da bei No Man's Sky das noch ein bisschen problematisch, dass man dann gar nicht so viel entdecken würde. Das macht es halt jetzt mehr aus durch diese 2D-Perspektive und durch auch so ein bisschen, dass man da auch über die Planeten so dann fliegt. Aber wenn man dann läuft, also laufen in dem Sinne, dass man da das in VR-Modus so spannend wäre, da müsste das ja dann nochmal sich ein bisschen anders entwickeln als Spiel. Aber sonst auf
Aber so dieses Erkundungsgefühl würde in VR echt schon sehr geil funktionieren.
Genau.
Also ich bin mir auch relativ sicher, dass die da schon zumindest mal rumprobiert haben.
Weil das ist ja auch zum Beispiel bei diesen Space-Spielen, die es so bisher für VR gibt, ja so, dass man immer nur im Cockpit sitzt. Gut, außer jetzt dieses Space Scavenger, aber ich meine, das war ja auch so eine Art Cockpit, wo man dann trotzdem ja so ein bisschen das Gefühl hatte, man lief durch die Gegend und schon sprang oder so, aber es war ja immer noch ja ein Raumschiff oder so eine Maschine, aber nicht dann als Person, dass man dann daher lief, weil man hat ja auch dann, kann man ja vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dadurch, dass man ja nur die Hände an sich benutzt, also ob mit Pad oder mit den Move-Controllern und man nicht die Füße und Beine bewegen kann, sitzt, ist man natürlich immer so eine starre Figur. Und das ist, klar, da fehlt natürlich noch ein Sensor an den Füßen, um das dann noch ein bisschen intensiveres Gefühl zu geben.
Move-Controller in die Socken stecken, genau.
Sozusagen, ja. Nee, aber bin ich...
Ja, aber wäre ja mit Leuchtarmbändern jetzt irgendwie auch echt kein Problem, so Reflektoren oder so. Ja.
Virtual Reality, Schuhe und Socken.
Gut, also Sony hat noch genügend Potenzial, das weiter zu vermarkten. Wie gesagt, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Weiterhin viel Spaß in VR, beschützen Kapergut.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir hören uns morgen. Wie gesagt, gestern war Thumper, konnte man in VR spielen, wenn ihr jetzt Appetit bekommen habt. Wir werden morgen über Rush of Blood sprechen und wir werden auch, wie gesagt, wenn die Spiele es rechtfertigen, werden wir auch in Zukunft viele VR-Titel besprechen. Wenn ihr uns Feedback gebt, mehr VR, weniger VR, dann freuen wir uns natürlich sehr. An dieser Stelle bis morgen. Wir hören uns bei Rush of Blood und Micha.
Bis dann. Bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.